Willkommen bei Hooked on Topic, Folge 53 ist es, glaube ich. Leo und Robin sitzen bei mir. Wie geht's euch? Geht's euch gut?
Nicht? Doch, schon. Ich habe ein bisschen Angst vor dem heutigen Thema.
Es ist ein alter Herrenthema, habe ich das Gefühl.
Ja, so ein bisschen. Und ich glaube, die eigentlich nicht so großen Altersunterschiede zwischen uns allen.
Wer wird man heute? Naja, also ich bin ja schon noch 10, 20 Jährchen ab. Also ich bin schon ein Jungspund im Vergleich zu euch alten Säcken.
Robin, weißt du nicht, dass man Ältere erstmal ausreden lässt?
Ja, das hat sich bei mir noch nie etabliert.
So geht's schon mal los. Nee, also jedenfalls, ich glaube, wir haben heute ein Thema, bei dem sehr spürbar sein wird. Wir beide zum Beispiel, Tomo und ich, wir sind 4 Jahre auseinander und das ist eigentlich nicht so viel, aber das wird man heute merken, definitiv.
Ja, also Robin und ich merken es ja auch manchmal, wenn wir über bestimmte Sachen reden, weil dann schon früher 3 Jahre ausreichen, um einen Unterschied zu machen in der Wahrnehmung von bestimmten Spielen. Wir reden nämlich über unsere frühesten Spieleerinnerungen. Also was sind so die ersten Spiele, mit denen wir jemals in Kontakt kamen und wie hat sich da das so alles entwickelt? Was für Magazine haben wir gelesen? Es ist so ein bisschen ein Nostalgietrip und so ein bisschen dieses früher, wisst ihr noch, damals, als man noch Disketten benutzt hat.
Und ja, siehst du, da kommen wir nämlich direkt zum Ding. Das ist bei mir nämlich nicht mehr so richtig Thema gewesen.
Du weißt,
ganz
früh schon keine
ganz
mehr
früh noch.
Du weißt aber, was dieses Speichersymbol in Word und so ist, ja?
Also ich möchte nur betonen, dass zwischen uns teilweise ein ganzer Weltkrieg liegt, altersmäßig. Und dass ich noch sehr, sehr frisch bin. Und ich fühle mich angegriffen. Das ist das, was ich sagen will.
Weltkrieg, meinst du die Konsolenkriege der 90er?
Ich meine, von der Epik her und wie viel Werf die so nacherzählt werden, ist da nicht so viel Unterschied tatsächlich.
Die NES ist ziehen von Ost.
Haben wir Glück gehabt, dass Sega früher keine Senfgaswitze gemacht haben.
Also tatsächlich,
so,
ja.
Fuck, das hätte so halb zu denen gepasst.
Der Unterschied ist halt auch, dass Sega und der Krieg zwischen Sega und Nintendo besser dokumentiert ist und öfter hinterfragt und geschichtlich eingeordnet wird als die echten Weltkriege.
Ich meine, sie haben Bombardierungswitze gemacht, die Sonic-Werbungen und so.
Stimmt.
Ich meine,
das war gar nicht so weit.
Das ist so mit militante Sachen waren da durchaus.
Hat man je gesehen, was das für Bomben waren oder war das schon weggecuttet? Vielleicht waren es ja Senfgas.
Ich meine, wir wissen nicht, was in diesen Sonic-Packungen drin war.
Egal, was für Bomben es waren, auf der Seite stand in Blut geschrieben, Suck it, Miyamoto. Während die Bomben auf Tokio regnen oder auf Kyoto.
Okay, Leo, fang du doch mal an. Was ist so das erste Spiel, an das du dich aktiv erinnern kannst?
Oh je, okay, jetzt geht's los. Kinder, lasst mich mal erzählen. Also, als ich jung war, gab es Geräte namens Oszillograph. Und wenn man die richtig getunt hat, dann konnte man auf denen so eine Art Tennis spielen.
Nein, das also, ist die Herrscher von der Ostsee.
Oh Mann, Jesus. Oszillograph, because Graf
und Ost, klingt wie Ostsee.
Jedenfalls, ich bin 1984 geboren. Das ist für dieses Thema nicht ganz unwichtig, wann man geboren ist. Ich bin 1984 geboren und zwar in der DDR. Was auch bedeutet, dass ich für die ersten 6 Jahre meines Lebens...
Ich wollte kurz lachen, weil ich dachte, ha, guter Witz. Nee, warte, was ist denn?
Nee, tatsächlich.
Ja, auch noch, 88. Gerade so.
Ja, nur für dich macht das halt nicht so den großen Unterschied. Für mich bedeutet es aber, dass ich in den ersten 6 Lebensjahren de facto keine Möglichkeit hatte, überhaupt mit Videospielen viel Berührung zu haben. Es gab eine Videospielszene in der DDR, aber die war ein bisschen unterentwickelt. Wenn ihr mal in Berlin seid, könnt ihr ins Computerspielmuseum gehen. Da haben sie unter anderem eine Arcade-Maschine aus der DDR. Stimmt. Ist ganz interessant. Aber es war halt nicht so verbreitet. Und richtige, ich sag jetzt mal Mainstream-Videospielerfahrung konnte ich also erst ab 1990 sammeln. Und das war eine sehr interessante Zeit. Und ich überlege, was meine allererste Spielerfahrung war. Weil das ist irgendwann...
Fällt mir auch nicht so leicht.
Geht euch wahrscheinlich auch so, ne? Ist einfach nur so ein Blur und man weiß gar nicht mehr, wo war das
ich
erste.
Ich glaube, ich weiß, was von mir passiert.
Okay.
Bin mir auch nicht sicher.
Bei Robin weiß es noch, weil es war das
ist noch nicht zwei her.
Ja.
Assassin's Creed.
Es gibt YouTube-Kanäle, die Zuschauer und Zuhörer haben, wo das der Fall ist.
Ja,
tatsächlich.
Ja,
so muss man schon daran denken.
I know and it makes me very sad. Jedenfalls, ich fange mal an mit meiner ersten PC-Spielerfahrung, weil ich glaube, es könnte die erste gewesen sein. Mein Vater hatte einen Laptop. Und zwar einen mit einem monochromen Bildschirm.
Holy shit.
Und so. War halt ein Arbeitsding, ne? Er war irgendwie Versicherungskaufmann zu der Zeit und so weiter und so fort. Und darauf war, glaube ich, das erste Spiel, was ich gespielt habe. Und jetzt fällt mir auf, dass es das nicht ist, weil mir fällt gerade was Früheres ein. Aber ich bleib mal kurz beim Thema. Und dieses Spiel war ein Spiel namens Gorillas.
Hey!
Kennt das jemand?
Also, nee. Ich hoffe, dass es was mit der Band zu tun hat.
Es hat weder mit der Band zu tun, noch hat was mit Ape Out zu tun.
Oh man.
Es ist ein Spiel, es ist eins von diesen Klonspielen, das ursprünglich mal ein anderes Konzept war, so wie Breakout und Arkanoid ja haufenweise Klone hatten, die immer genau dasselbe Spiel waren, aber anders hießen. Gorillaz war einer dieser Klone. Ich weiß aber nicht mehr, wie das Originalspiel heißt. Aber ihr kennt das Spielprinzip garantiert. Es wurde eine zufällige Landschaft an Häusern, zweidimensional, aus der 2D-Perspektive, seitlich Perspektive, wurde eine unterschiedliche Landschaft von Häusern, eine Skyline erstellt im Wesentlichen. Und irgendwo auf diesen zufällig erstellten Häusern wurden zwei Gorillas platziert. Ein okay. Spieler gegen den anderen Spieler. Und dann konnte man sich gegenseitig mit explosiven Bananen bewerfen. Das ist
das Tank-Ding.
Es ist genau das Tank-Ding. Du hast eine, Spieler 1 fängt an, hat einen Winkel eingegeben, in dem eine Banane geworfen werden sollte und dann eine Stärke. Und dann ist die irgendwo gelandet. Das Coole an dem Spiel ist, es hatte tatsächlich schon eine zerstörbare Landscape. Entstanden Löcher in den Häusern und so. Es gab halt keine Physik.
Also, kreisrunden Pixel-Löcher, Worms-mäßig.
Ja. Das erscheint mir aber konzeptuell schwierig, dass dieses Spiel, wo sich mal Panzer mit Raketen beschossen haben, jetzt Affen sich Bananen zuwerfen, weil das ist ja eigentlich was Positives für den Gegneraffen. Der sollte sich ja eigentlich freuen, wenn er getroffen wird.
Sehr wahr, aber es waren explosive Bananen. Vielleicht
Na
nicht.
Na gut, okay.
Wer weiß nicht. Und ich erinnere mich, dass ich das mit meinem Vater, ich hatte kein Gefühl dafür, wie man den Winkel einstellt, ich hatte kein Gefühl dafür, muss ich jetzt mehr oder weniger Stärke nehmen? Und die Beschreibungstexte des Spiels waren, glaube ich, auf Englisch. es war eine mittlere Katastrophe, aber ich habe das mit meinem Vater sehr viel gespielt. Und das war für mich eine super faszinierende Erfahrung, weil mit ein bisschen Fantasie konnte man das alles erkennen. Man konnte die Häuser erkennen, konnte die Affen erkennen und man konnte darauf Einfluss nehmen. Und
als Kind ja sowieso gar kein Problem, selbst simplere Grafik zu nehmen.
Ja, und jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, also die meisten meiner frühen, oder nicht die meisten, aber viele meiner frühen Gaming-Erinnerungen hängen mit meinem Vater zusammen. Mir ist gerade noch eine frühere eingefallen, nämlich er hatte schon gegen Ende der DDR, hatte er irgendwie ein West, es muss ein Amiga gewesen sein oder ein Atari, ich weiß es nicht, also irgendwie eine dieser frühen Maschinen. Und auf der hatte er irgendwie raubkopiert ein Tom und Jerry-Spiel. Und das war ziemlich cool, weil man hat logischerweise Jerry gespielt und wurde von Tom verfolgt und man konnte die ganze Zeit Fallen stellen.
Wie sah das denn aus, so Sidescroller-mäßig?
Es war Sidescroller-mäßig, aber anstatt, dass du ein Level beendet hast, musstest du irgendwas sammeln oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr genau. Und das war ziemlich beeindruckend, weil es gab haufenweise interaktive Objekte. Du konntest Tom irgendwelche Sachen auf den Kopf fallen lassen oder du konntest ihm irgendwelche Fallen stellen, wo er abgelenkt wurde. Und er durfte dich halt nicht kriegen, das war immer der Punkt. Und wenn du zwischen Räumen in diesem Spiel hin und her gegangen bist, dann musstest du in ein Mauseloch und dann ist das Spiel kurzzeitig, hat das eine Animation, wo Jerry quasi, also nicht in Ego-Perspektive, aber quasi in der Schulterperspektive durch dieses Loch gerannt ist.
Ja.
Und du hast ihn das von hinten gesehen und es hatte eine richtige Cartoon-Grafik und so weiter. Das war richtig schon Zeichentrick-Grafik und so. Und das ist, glaube ich, meine allerfrühste. Die ist mir gerade noch eingefallen, während ich geredet habe. Ja, das sind meine ersten beiden. Wir kommen später dann vielleicht noch zu anderen Sachen.
Genau, wir wollen ja dann noch ein bisschen weitergehen. Ich kann ja mal chronologisch weitermachen. Ich bin 88 geboren. Aber wann genau die allererste
Erinnerung Aber wann genau ich 88 geboren bin, weiß ich nicht.
Nein, ich meine, wann genau die allererste Erinnerung ist, das fällt mir schwer zu sagen. Meine Eltern hatten gar keine Videospielberührung. Also das meiste kam dann irgendwann durch die Brüder. Aber trotzdem habe ich,
durch die Brüder,
glaube ich, das, shut up. Die, glaube ich, die ersten Spiele auf dem PC von meinem Vater gespielt, dem Arbeits-PC, weil das hatte halt diese Windows, ich weiß nicht, ob es dann 3.11 war oder so, auf jeden Fall hatten ja schon relativ früh die Windows-Version Spiele installiert und seien es so Sachen wie Solitaire, aber eins der frühesten, an das ich mich erinnere, heißt, glaube ich, Skifree, bin mir nicht sicher, wo du Ski gefahren bist. Es war ein komplett weißer Bildschirm, eine 2D-ISO-Perspektive im Wesentlichen. Es waren so ein paar Bäume hin und her. Ich habe keine Ahnung, was das Ziel dieses Spiels war. Ich weiß nur, dass ich gerne damit umhergefahren bin. Und manchmal kam so ein Monster, was einfach nur quasi ein Paint gezogener Kreis war mit so Strichen für Arme und Beine dran, das einem dann hinterher ist und vor dem musste man fliehen. Aber was genau man in dem Spiel eigentlich gemacht hat, weiß ich überhaupt nicht mehr.
Ich dann nur, wie Skate or Die oder so, nur für Ski.
Ja, keine Ahnung. Es ist halt ein super simples Ding. War, wie gesagt, so ein Windows-Teil. Mein Vater hat sich ja nie selbst Spiele gekauft. Das, was mein Vater gespielt hat, war Solitaire und das spielt er auch heute noch. So.
Ja.
Also das ist so die Bandbreite der Videospielerfahrung von meinen Eltern im Wesentlichen. Aber ja, das war so eins der ersten und halt diese Windows-integrierten Spiele. Und das, was danach käme, wäre, glaube ich, schon der Game Boy.
Mit deinen Brüdern dann sozusagen?
Nee, den Game Boy, also auch, ich bin der Meinung, mein, also ich habe zwei ältere Brüder und der jüngere von denen hat wirklich bei uns gelebt. Das sind zwei Halbbrüder, der andere hat bei seiner eigentlichen Mutter gelebt, der war also nur ab und zu da. Und mein, also der jüngere von beiden hatte, glaube ich, auch schon vor mir einen Gameboy oder so. Auf jeden Fall hatte ich irgendwann auch einen eigenen, habe ich mal zum Geburtstag bekommen und dann direkt mit Tetris und Super Mario Land. Und das ist so das, wo ich schon sehr viel konkretere Erinnerungen dran habe, wie ich diesen Gameboy bekommen habe zum Geburtstag, weil wir da gerade bei meinen Großeltern waren. Und ich kann mich noch an diese für mich damals riesige Packung erinnern, mit diesem Synthwave-Laser-Design, das ja, Nintendo früher hatte.
Diese Tron-Lines.
Genau, diese Tron und auch dieses Blaue, dieses Schimmernde. Und wie cool ich das fand, und dann den Gameboy zu haben und Kontrastregler einzustellen, damit man richtig was sieht. Und dann hat Tetris und Super Mario Land gespielt und ich weiß noch, wie schwer ich Super Mario Land fand. Und heute spiele ich das in 20 Minuten durch und das ist das Simpelste, was es eigentlich gibt. Aber die Erfahrung ist da als Kind ja immer eine andere.
Sehr wahr. Gut, dann ist jetzt Robin damit dann, dass er uns erzählt, dass sein erstes Spiel Tony Hawk 4 war.
Oha, nee, so schlechte Grafik kenne ich gar nicht aus meiner Kindheit. also ich bin 91.
Crysis 2.
Ich bin 91 geboren. Und ich kann tatsächlich da auch noch nicht mal so genau werden wie du bei deinem Spiel, mit dem Skispiel, ist tatsächlich was thematisch Ähnliches, weil ich weiß noch, dass das erste Ding, was ich so je als richtiges Spiel gespielt habe, auf dem DOS-Rechner war, weil wir hatten noch ein DOS, das erste elektronische Gerät dieser Art war ein DOS-PC und da gab es irgendein Winter Games-Ding drauf. Und ich habe auch gerade nochmal gegoogelt, auf YouTube geguckt, was es da so gab, aber nichts davon hat jetzt irgendwie geringt, also ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern, wie das aussah oder so, aber ich weiß, dass das so mindblowing war, dass man hier darauf dann spielen konnte.
Muss mal bei Reset Era in den Thread gehen, Games you remember, Names you don't.
Ja, aber die Sache ist selbst dann, also wenn sie halt das richtige Spiel mir sagen, wüsste ich es wahrscheinlich nicht, weil ich zu wenige konkrete Erinnerungen daran habe. Du
musst Bilder wahrscheinlich davon sehen.
Ja, genau, aber selbst das, also ich habe mir halt auf YouTube, gab es halt ein paar dieser Spiele und nichts davon hat was bei mir jetzt halt zum Klingeln gebracht. Ich glaube, das lag daran, dass einfach zu früh noch war. Meine ersten so konkreten Videospielerinnerungen sind dann tatsächlich mit dem Super Nintendo noch. Also noch nicht mal der Original Nintendo, den habe ich gar nichts mitbekommen, sondern das ist dann wirklich Super Nintendo und Sega später, aber sowas wie Super Mario World, da bin ich dann drauf voll eingestiegen. Vorher hat man natürlich auch mal den Game Boy gehabt. Ich bin mir relativ sicher, das war Pokémon. Wann kam denn Pokémon Blau raus?
99 bei uns, glaube ich.
Das ist spät, ne? Ja, okay. Ich habe kurz gedacht, müsste das davor gewesen sein? Nee, war deutlich später. Aber so diesen Super Nintendo mit Super Mario, ich weiß noch, das hat mir den Kopf ziemlich zum Zerstören gebracht. weil es gab natürlich auch vorher so, also woran ich mich sehr konkret erinnere, das fällt so komplett aus dem Rahmen, aber ist eigentlich auch zu Videospiel passend, ist halt so ein Ding gewesen, das kennt ihr bestimmt auch. Ich glaube, da haben wir vielleicht sogar schon mal drüber geredet. So ein Lenkrad mit einem Bildschirm dran. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber das ist halt nur so ein Lenkrad, was du so mitnehmen kannst und dann lenkst du und dann ist halt so ein Minispiel dort, wo du halt lenken darfst. Und ich glaube, das war auch noch davor. Das sind so die ungefähren Erinnerungen, die ich hatte, aber es begann dann tatsächlich so einigermaßen mit Nintendo tatsächlich.
Ein NES hatte ich aber auch nicht. Ich kannte einen Kumpel, der ein NES hat, aber wirklich oft haben wir das da auch nicht gespielt.
And so it begins. Okay, Leute, also.
Ja, ja. Nee, aber wirklich, also bei Nintendo war ich ja dann seit dem Gameboy quasi drauf geeicht. Ja. Aber bei mir war es dann auch danach erst wieder Super Nintendo.
Bei mir war es halt wirklich Anfang der 90er ging es dann los. Meine Familie hatte sowohl ein NES als auch einen klassischen Original-Gameboy. Und einen klassischen Original-Gameboy hatten sogar, meine Eltern haben sich 1990 scheiden lassen und mein Vater hat sich sogar separat nochmal einen eigenen Gameboy gekauft, als er dann ausgezogen ist und sowas. Also auch wenn ich da war, war dann Gameboy. Die Sache ist nur die, mein Vater hatte die Klassiker, Tetris und Super Mario Land, und das waren die einzigen Spiele, die er hatte, weil mein Vater so ein Tetris-Spieler ist. Nee, stimmt nicht ganz. Er hatte noch Mario Tennis. Weil mein Vater großer Tennisfreund ist und auch tatsächlich selbst Tennis spielt und so. Und er wollte immer ein Tennisspiel für den Gameboy. Und deswegen gab es auch Mario Tennis.
Ich hatte mal Mario Golf auf dem Gameboy.
Die was halt auch so super sind. Ja.
Das Witzige ist, meine Tante und mein Onkel sind auch keine Videospieler. Aber sie haben schon seit Äonen einen Gameboy und immer noch den gleichen und spielen Tetris darauf. Der liegt bei denen immer auf dem Bad.
Wirklich?
Ja, ja. Ja, die spielen auf dem Klo Tetris. Also auch heute noch.
Auch da, was alles an diesem Gameboy dran steckt.
Ja, ja, ja.
Darfst du nicht anfassen, wenn du nicht zur Familie gehörst.
Ja, du, aber meiner funktioniert auch noch. Ich habe auch noch meinen Original Gameboy. Die funktionieren, die gehen nicht kaputt.
Ja, ja, das sind sehr robuste Geräte. Mein Gameboy Pocket, den ich zwischendrin mal hatte, ist kaputt gegangen, als ich mich draufgesetzt habe.
Das ist der Bildschirm. Also angesichts des Namens von diesem Gerät ist das irgendwie ein bisschen, I don't know. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ja, aber der Original Gameboy, der ist unverwüstlich. Ich erzähle ja mal gerne, es gibt dieses Golfkriegsmuseum, wo dieser Gameboy drin ist, der in einer bombardierten Baracke drin war, der völlig zerschmolzen ist und er läuft trotzdem. Sie haben ihn einfach angeschlossen an Strom und er läuft.
Aber Gameboy ist tatsächlich auch was, also das kann ich total schwer einordnen bei mir, wann der Gameboy war, weil das ist halt was vor allem, also meine Mom hatte halt auch ein Gameboy, hat da viel drauf gespielt, auch eine Tetris, Mario, das Übliche. Und davon ausgehend erinnere ich mich halt auch damit gespielt zu haben, auch hier Yoshi's Cookie irgendwas.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie das heißt.
Ja, es heißt Yoshi's Cookie. Das ist dieses, wo Mario mit beiden Handflächen.
Das ist im Grunde ein Tetris-like.
Tetris. Es spielt sich schon sehr anders als Tetris. Mario hält so zwei Flächen hoch und dann kommen von oben so Quadrate mit Goombas und verschiedenen Mario-Gegnern, aber auch mit Yoshi-Eiern. Und du musst die so übereinander stapeln. Und je mehr du übereinander stapelst, desto größer wird der Yoshi, der aus dem Ei kommt.
Okay.
Ich bin der Meinung, das ist das.
Ich glaube nicht, dass das ist. Weil das nicht? Sind ja Kekse, die du machst. Deswegen heißt ja Yoshi's Cookie. Ich glaube, du meinst was anderes. Klingelt bei mir auch gerade nichts. Weil ich kann mich nur erinnern an Dingen, wo man halt Kekse anordnet. Und mit einem Yoshi, der daneben steht.
Ich glaube, Tom meint Dr. Robotnik's Mean Bean Machine.
Nee, wie heißt denn das, was ich meine? Ich bin der Meinung, das hieß Yoshi's Cookie.
Ich kenne das Spiel, was du beschrieben hast, schon irgendwie, aber ich kann es gerade nicht einordnen. Wenn wir doch nur Internet hätten, dann könnten wir es nachgucken.
Hier geht es um verschwommene nostalgische
Außerdem
haben die Kommentare dann direkt was sie korrigieren können.
Robin legt sein Mikro ab. Das ist das erste Mal, dass ich mich darüber beschwere, dass Robin sein Mikro ablegt.
Robin hat ja gerade gesagt, es fällt ihm schwer einzuordnen. Ich kann es mir ein bisschen erschließen, weil ich weiß zu 100%, dass ich bei der Einschulung von meiner Tante Wario Land bekommen habe.
Aber wenn es die Einschulung deiner Tante war, warum hast du dann Wario Land bekommen?
Ich bin nämlich Zeitreisender.
Wario Land.
Genau, und ich wurde mit 6 Jahren eingeschult, das muss also 1994 gewesen sein. Und davor irgendwann muss ich schon meinen eigenen Gameboy gehabt haben. Und das habe ich dann entweder auch zum Geburtstag 94 bekommen oder zum Geburtstag 93, nehme ich mal an. Also ich schätze so, seit ich 5, 6 bin, muss ich den Gameboy gehabt haben.
Okay.
Und das ist noch, wie gesagt, das sind relativ konkrete Erinnerungen. Allerdings, man muss dazu sagen, das gilt wahrscheinlich für alle von uns, Erinnerungen sind ganz oft Humbug. Also selbst Sachen, an die man sich glaubt, sehr fest zu erinnern, sind Konstrukte vom eigenen Gehirn. Und wenn man das dann mal checkt mit irgendwie, also wenn man die Möglichkeit hätte, es zu checken, hat man ja oft nicht, dann würde sich herausstellen, nee, du, das war ganz anders. Also selbst mein 100% zur Einschulung, ich glaube, das kann ich verifizieren, weil sich meine Tante und meine Eltern auch noch dran erinnern. Aber
fehlerhafte Erinnerungen sind trotzdem nicht 100%, aber ja.
Richtig, aber trotzdem, das sei dazu gesagt, das ist jetzt keine,
klar.
Das kann uns ja keiner nachweisen, aber.
Es ist ein sehr persönliches Thema, über das wir heute reden.
Genau.
Und ich glaube, wenn wir einmal diesen Disclaimer machen, wir wissen, dass wir nur Menschen sind und fehlerhaft und wir glauben alle, denke ich, I guess, nicht an den Mandela-Effekt, glaube ich, ist das einfach okay, wenn ihr das dann hinnimmt, dass es bei uns sehr subjektiv ist. Ich hatte, wie gesagt, eine NES bekommen, Anfang der 90er. Und eins der ersten Spiele.
Ich zeig dir mal kurz das Yoshi Cookie, was ich meine, auf dem Game Boy. Da drücken halt von links Yoshi und Mario
das
so Kekse.
Tatsächlich was anderes.
Kekse in den Bildschirm. Es gibt halt Yoshi's Cookie auch für SNES anscheinend. Ja. Da sieht es nochmal anders aus, aber.
Das für also ich meine, eins
das, was du beschreibst,
auch,
ist
das
auch.
Gab es auch für Game Boy und es gibt es gerade auf dem NES für. Diese Sammlung, die es da gibt.
Das wird ja sicherlich in den Kommentaren beantwortet.
Ja, aber es war irgendwas mit Yoshi. Sorry, Leo.
Ja, jedenfalls, ich hatte ein NES. Und ein NES kam damals standardmäßig mit einer Cartridge, auf der 3 Spiele waren. Super Mario Bros. Tetris natürlich. Und dieses Fußballspiel in der River City Ransom-Grafik.
Oh, ja.
World Cup Soccer irgendwas.
Das ist ja lustig, das war standardmäßig dabei, echt.
Also ich hab's mir nicht gekauft, das muss dabei gewesen
das
sein.
Ist ja witzig.
Aber soweit ich weiß, war das dabei. Jedenfalls, wir hatten's. Und alle diese drei Spiele sind großartig.
Ich glaube, dieses Soccer-Spiel ist auch heute noch richtig cool.
Die sind super. Ich meine, das Soccer-Spiel ist super imbalanced, weil jede Mannschaft hatte irgendwie einen Spezialschuss und bei manchen war das ein garantiertes Tor und bei manchen hast du ein Tor in 80% aller Fälle verfehlt und sowas. Aber das war ziemlich hilarious. Ein weiteres sehr frühes Spiel, es waren die 90er und wie so viele junge Männer, oder sagen wir ruhig Kinder, mochte ich die Teenage Mutant Ninja Turtles gerne, oder Hero Turtles, wie sie auf Deutsch hießen. Und ich hatte ziemlich früh einen von diesen Beat'em-up-Brawl-Side-Scrollern mit den Turtles.
Und ich hatte zwar den auf dem Game Boy. Das wird wahrscheinlich ein Spin-off davon sein.
Auf dem Game Boy hatte ich auch ein Turtles-Spiel, aber ich habe das auf das hieß einfach nur Teenage Mutant Hero Turtles, die Arcade-Game 2. Glaube ich. Also es war schon der zweite Teil, es war schon eine Fortsetzung. Also, Robin, du hast gerade gepruscht, was ist?
Ich habe nur genießt. Aber ich habe herausgefunden, dass das Spiel, was Tom meint, einfach Mario Yoshi heißt.
Das ist ein bisschen deprimierend.
Das heißt, das Logo Mario und ein Ei daneben und dann Yoshi.
Ja, aber genau
das. Aber also, es wurde auch Yoshi, Mario and Yoshi genannt, aber auf der Verpackung und offiziell einfach Mario Yoshi.
Nintendo ist in Sachen Marketing auch besser geworden im Laufe der Jahre, habe ich den Eindruck. Und dieses Turtles-Spiel hab ich rauf und runter gespielt. Und es gibt ein wundervolles Foto von meinem Vater und mir, wie wir völlig gebannt beide vor der Konsole sitzen, hinter mit dem Controller. Und ich glaube tatsächlich, mein Vater hat mehr so für mich mitgespielt, nicht aus eigenem Interesse. Aber er war trotzdem, mein Vater ist Programmierer unter anderem. Und ich glaube, es hat ihn auf der technischen Seite sehr interessiert, wie die Sachen umgesetzt sind in dem Spiel. So, wie funktionieren, damals gab es noch kein Parallax-Scrolling, aber wie werden Effekte erzeugt und so weiter und so fort. Das war ja, waren ja ganz oft, wer sich mit dem NES beschäftigt hat, das waren ja ganz oft Notlösungen aus Speicherplatzmangel und so, wie
Cartridges und sowas. So Sprites, die an- und ausgingen, um irgendwie eine Explosion oder sowas darzustellen.
Genau, oder Sprites, die gedoppelt und verfremdet wurden, anstatt dass man komplett neue Sprites macht, einfach nur Farbänderungen und sowas. Und ich glaube, solche Sachen hätten ihn mehr interessiert und er hat mehr so für mich mitgespielt. Aber das sind meine frühen Konsolenerinnerungen. Und dann ging es über zu Super Nintendo und so weiter. Dann waren wir in dem Bereich, in dem Robin ist.
Ja.
Mit Super Nintendo Erinnerungen.
Ja, wie ist das denn bei euch dann? Habt ihr dann quasi dann einen geraden Weg gegangen? So, jetzt bin ich am PC, aber dann spielte ich aber für den Rest dieser Zeit quasi bei Nintendo. Weil ich erinnere mich, bei mir daran ist das ständig gesprungen. Ich habe jetzt nie so, ich war dann das Nintendo-Kind oder ich war dann der PC-Kind, sondern das hat bei mir über alle 4 Jahre oder so dann gewechselt. Und deswegen habe ich da sehr unterschiedliche Erinnerungen dran.
Ja, bei mir war es parallel. Also PC lief immer so nebenher, weil das auch bei meinen Brüdern eine Rolle spielte. Wobei ich, also in der Familie gab es niemanden, der so viel gezockt hat und so gern gezockt hat, wie ich es tat. Mein einer Bruder hat irgendwann komplett aufgehört zu spielen. Er hatte zwischendrin mal eine PlayStation 1, die hat er irgendwann wieder verkauft. Da habe ich zwischendrin nur so Spiele gespielt wie Spider oder mal bei Tomb Raider zugeguckt und habe noch eine konkrete Erinnerung, wie meine Mutter mich aus dem Zimmer geschickt hat, weil ich bei Tomb Raider nicht zugucken sollte, weil es zu brutal war. Ja. Dann war es da aber auch vorbei.
Das ist auch wieder nur deine falsche Erinnerung. In Wirklichkeit hatte ich Lara Croft aus dem Zimmer geschickt, weil deine Mutter zu brutal wurde.
Du, ich weiß noch, wie ich mal, es ist auch wieder eigentlich nur tangentiell mit Videospielen, aber es gab mal so ein Star Trek-Brettspiel, wo so eine Videokassette dabei war, wo einer der Klingonen die ganze Zeit das begleitet hat. Die lief quasi nebenher.
Was Uni gemacht hat auch?
Weiß ich
nicht. Also Spoonie hat mal so komplette Videokassette sich angeguckt bei so einem, von so einem.
Ja, aber es ist auf jeden Fall so ein Ding, was die ganze Zeit lief. Ja. Und manchmal kam der halt, hat sich dazwischen geschaltet und hat einen Spieler wirklich benannt und gesagt, du musst jetzt das machen. Und
so ich hatte als Spiele gab es ja ziemlich viele.
Ich hatte als Kind halt mega Schiss davor, weil für mich war das dann echt so. Also für mich war der dann halt echt und hat mich wirklich gerade so angesprochen und das ist super. Konnte das ich nicht so richtig mitspielen.
Ja, als Kind kann man das vielleicht noch nicht so differenzieren.
Ja, für mich war halt echt, der hat halt echt mit mir gesprochen.
Ja, nee, es war ein böser Klingone, ne? Das war ja dein Gegenspieler. Aber
Ist was anderes, wenn du die Raumschiff Enterprise im Fernsehen angeguckt hast, da haben die Klingonen nur untereinander oder mit den anderen Charakteren gesprochen. Aber dich direkt ansprechen, das kann ich schon.
Aber ansonsten war es halt lange Zeit einfach der Gameboy und dann das Super Nintendo, was ich irgendwann zum Geburtstag gekriegt habe. Muss aber auch schon deutlich nach Release gewesen sein, weil zumindest in meiner Erinnerung habe ich das bekommen mit Super Mario World und Terranigma direkt. Und Terranigma ist ein sehr, sehr spätes Super-Nintendo-Spiel gewesen. Ja, ja, also es war dann 96, 97 oder so, keine Ahnung.
Ja, bei mir ist das auch nicht so klar trennbar. Viele Sachen liefen parallel. Ja. Also ich kann ja mal versuchen, das ein bisschen zu rekonstruieren. Also wie gesagt, 1990, erste vorsichtige PC-Erfahrung. Eine weitere frühe PC-Spielerfahrung, die mein Vater mir beschert hat und die vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, ist, dass er mich das erste Leisure Suit Larry hat
spielen lassen. Oh, ich hab gewusst, dass du was sagst.
Ja. Leisure Suit Larry in the Land of Lounge Lizards. Ein Spiel, das eindeutig nicht für Kinder gedacht ist. Und noch weniger für Kinder, die kein Englisch können.
Ja, okay, dann macht's mir nicht schlimm.
Ja, true, obwohl, I guess. Aber ja. Ich fand die Interaktion schon damals voll interessant in diesem Spiel. Es ist auch so ein Adventure mit Parser-System, wo du erstmal erforschen musst, was versteht das Spiel überhaupt, wenn du es ihm sagst und ja. So. Fand ich super interessant. Und ja, parallel, es fing diese Nintendo-Sachen an, dann ging es über zum Super Nintendo. Irgendwo zwischendurch hat mir mein Vater meinen ersten eigenen Rechner geschenkt. Das war ein für damalige Zeit ganz okayer 486er mit 100 Megahertz und das war so kurz vor der Pentium-Ära. Also kurz danach kamen die Pentiums und diesen 486er, den habe ich sehr ausgereizt, da habe ich sehr lange sehr viel mitgespielt. Auf dem habe ich noch versucht, 1997 das Blade Runner Adventure, das du ja mittlerweile auch kennst, Tom, yeah, zum Laufen zu bringen. Und es war eine fucking Dia-Show. Es ging halt gar nicht. Also,
schade.
Also ich habe bis hoch zu Pentium 200 Spielen, habe ich alles versucht, da drauf zum Laufen zu bringen. Und ich wurde sehr leidensfähig. Ich habe damals gelernt, wie man Spiele spielt, die einen Frame alle paar Sekunden machen und so weiter.
Ja, man hatte generell eine sehr hohe Toleranz.
Ja, ja, ja.
Also das kenne ich auch noch, dass ich so Spiele gespielt habe auf dem PC, die eigentlich nicht liefen.
Ja. Und dann hat mich Nintendo verlassen. Also ich habe Nintendo verlassen, muss man vielleicht besser sagen. Nach dem Super Nintendo war Nintendo für mich eine ganze Weile weg vom Fenster. Ich hatte nie einen anderen Handheld als den Game Boy. Und ich hatte keinen N64 mehr und ich hatte danach keinen Nintendo irgendwas mehr bis zur Wii.
Ja, für mich genauso.
Und stattdessen war ich dann PlayStation-Kind. Ich war ein volles PlayStation-Kind. Und ich kann euch sagen, wie meine erste Berührung mit der PlayStation war. Ich war ein junger Bub und sie war erfahren und reif und sie kam einfach ins Zimmer und sie hatte Netzstrumpfhosen an. Nein, ich war mit meiner Mutter zu Gast bei einem alten Freund meiner Mutter. Und dieser alte Freund meiner Mutter hatte einen Sohn und dieser Sohn war nicht da. Ich weiß nicht mehr, wo der war, keine Ahnung. Er war auch ein Stückchen, der ist ein Stückchen älter als ich. Und ich war in seinem Zimmer untergebracht und da war eine PlayStation. Und auf dieser PlayStation es war schon ziemlich spät im Lebenszyklus der PlayStation. Auf dieser PlayStation war unter anderem ein Tekken-Teil. Ich glaube fast, es war 3. Ich erinnere mich an Horrorung und Horrorung war erst in Teil 3.
Kann ich mir auch vorstellen. Ja. War ja relativ spät.
Es war Wendell Hearts. Ich weiß nicht, ob irgendwer Wendell Hearts kennt.
Cool.
Kennt das so jemand?
Also von der Idee her, ja.
Aber ja, ja. So wie Final Fantasy Tactics oder
genau, so. Ja, ich hab's genau. Nie gespielt. Aber
es war Wendell Hearts 2 war's. Ist
doch ziemlich beliebt sogar, glaube ich.
Ja, könnte sein. Ich weiß nicht, ich höre immer, wenn Leute irgendwie über diese ISO-Tactics-Spiele reden, dann sagen sie immer Final Fantasy Tactics und Tactics, ja, Ogre und sowas. Und Wendell Hearts höre ich da seltener. Und ein Ace Combat. Ich weiß aber nicht, welches. Oder zumindest irgendwas, vielleicht war es auch nicht Ace Combat, vielleicht war es was anderes, was ich mit Ace Combat verwechsel, aber ich glaube, es war Ace Combat. Und ich habe das gespielt und ich war super geflasht. Und dann ging es los. Mama.
PlayStation.
Und
müsste aber dann schon ein bisschen günstiger gewesen sein zu dem Zeitpunkt.
Sie war ein bisschen günstiger und ich erinnere mich, dass wir auch immer noch ziemlich viele Jahre mit der hatten. Also es kann nicht so spät auch gewesen sein, aber
man hat aber die Sachen, also zumindest erinnere ich mich da auch noch dran, ziemlich lange benutzt. Also mein Super Nintendo habe ich auch noch benutzt, als schon die nächsten Konsolen waren.
True, aber ich greife ein bisschen vor, aber ich habe mir eine PlayStation 2 zum Launch gekauft. Also,
what? War die nicht auch so mega teuer zum Launch? Ja. Über 800 Mark gekostet oder so?
Ja. Holy shit. Und ich hatte sie. Und Tekken Tag Tournament und Kessen.
Tekken Tag Tournament war dann auch mein erstes PlayStation 2 Spiel, aber ich hatte die PlayStation halt erst 2 Jahre nach Release, weil das war alles viel zu teuer.
Nee, aber wir haben aus der ersten PlayStation haben wir unheimlich viel, wie wir Russen sagen, Mileage rausgeholt. Da war sehr, wir haben die dann gechippt.
Ja, hatte of jeder.
Ja, ja. Hatte jeder?
Ich nicht.
Du hast deine PlayStation 2 nicht gechippt.
Ich hab nur auf dem.
Oder reden wir über die 1.
Ich hatte eine gechippte 1.
Also
ich hatte
nie
eine gechippte 2.
Ich hab nie irgendwas also die auf 1, meinen bei, Konsolen gemacht.
Bei der 1 hatte ich nur alle Spiele als Raubkopien. Aber.
Ja, aber es ging doch nur, wenn die.
Achso, das ist das, was du meinst. Okay, dann war die auch gechippt, die wir hatten.
Ja. Auf Konsolen hatte ich das nie. Auf dem PC hatte ich ganz viele Raubkopien.
Meine PlayStation 1 war gechippt, danach nie wieder. Ich habe danach nie wieder eine Konsole chippen lassen. Aber.
Ja, 2 war bei mir und allen Freunden, die es hatten. Also das war so. Da gab es so überhaupt gar kein Bewusstsein für von niemandem, ja, ja, ja. In meiner Erinnerung.
Ich hatte halt auch keinen DVD-Brenner, ja. Oder so.
Ja, und alles, insofern, alles da gewesen.
Aber für die PlayStation 1, sagen wir so, die hatte ich gechippt und damals gab es noch Videotheken.
Ja, ja.
Jesus Christ, hatte ich viele Spiele für die PlayStation 1. Ja, ja. ja jedenfalls. Und angesichts der ganzen Spiele, die wir da gespart haben, war es dann vielleicht auch, dass ich den. Ich weiß auch noch, dass ich selbst sehr darauf hingespart habe, auf die PlayStation 2. Und dann hat meine Mutter noch was dazu geschossen und sowas. Aber ja,
das ist aber cool.
Die hatte ich dann ziemlich früh.
Ja, bei der PS1 war es bei mir eher so ein. Also da war ich so ein bisschen in diesem Konkurrenzdenken drin, weil ich hatte ein Super Nintendo, mein Bruder hatte die PlayStation und ich weiß noch, wie er mit seinem Kumpel so meinen Super Nintendo so belächelt hat, so dieses, wie sieht das denn aus und so, weil es keine 3D-Grafik konnte und die 3D-Grafik, die das Super Nintendo ab und zu mal versucht hat, sind ja so Pixel-Sprites, die so ran und rausgezoomt haben, da haben sie sich drüber lustig gemacht.
Das war wirklich das komplette Gegenteil bei mir, also ich kannte dieses Konsolenkrieg-Ding gar nicht bis zum Internet, bis ich dann 360 und PS3, ich das dann im Internet erlebt habe.
Das mit Sega habe ich aber auch nicht mitbekommen, weil Sega war so komplett neben der Spur.
Genau, Sega, also ich hatte eine Sega-Konsole dann irgendwann mal bekommen, weil irgendein Kollege von meinem Papa bei der Deutschen Bahn die mitgebracht hat und gesagt, wir brauchen die nicht mehr. Und dann hat mein Papa die mitgenommen und dann haben wir da so als ganze Familie versucht, Echo the Dolphin zu verstehen. Weißt du, weil das war ja auf Englisch und so, auch wenn man die Worte verstehen würde, musst du erst so, was? Und dann bist du da durch die
ach, schade, dass davon keine Aufzeichnung
gibt. Also bis man überhaupt erstmal gerafft hat, dass man nach oben springen muss, damit man dann eingesucht und dann ist man in so einem riesigen Labyrinth, dann spricht ein Wal mit, das war
ja, ja.
Nie über das erste Level hinausgekommen.
Das ist super. Bei mir war der Sega und Nintendo Krieg, sagen wir mal, also ich hatte keine Ahnung und habe natürlich nicht aufgepasst darauf, was die Industrie macht. Das war mir auch scheißegal. Aber was ich mitbekommen habe, war, ich hatte zwei Berührungen mit Sega. Die eine war, nicht meine Tante, sondern der Lebensgefährte meiner Tante hatte ein Sega Master System, was das frühere von den Sega-System war. Und da hatte er so gewisse Klassiker wie Alex Kidd und so eine Sachen.
Das war sogar vorinstalliert, ne? Ist nicht Alex Kidd so ein Spiel, wenn kein Spiel in der Konsole ist?
Könnte startet sein. Das? Es könnte sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber da haben wir zum Beispiel Alex Kidd gespielt und so. Und es war cool. Es war auch exotisch, weil es war halt eine ganz andere Herangehensweise an Spiele und es sah anders aus als auf einem Nintendo.
Der andere Controller.
Und man kannte es anders und es war irgendwie es war exotisch. Und die anderen Sega-Erfahrungen war, mein Cousin, das ist dann der Sohn dieser Tante, hatte ein Game Gear. Auf dem wir sogar samstags morgens manchmal gemeinsam Cartoons geguckt haben. Das war eine mittlere Katastrophe.
Das ist der Game Gear, das ist Handheld-Ding, ne?
Ja, das ist
der Game Gear hat Fernsehempfang.
2,5 Stunden Battery Life.
Wusstest du nicht, dass der Game Gear Fernsehempfang konnte?
Nicht aktiv, nee.
Der Game Gear hatte eine Antenne und konnte, also ich weiß nicht, ob das spezielle Modell war. Das ist
ja lustig. Aber
der Game Gear hatte eine Antenne und konnte Fernsehen empfangen. Was cool ist, wenn man ein Battery Life von 20 Minuten hat, aber naja.
Das All-in-One Entertainment System.
Als Kind wäre das der Wahnsinn.
Ja. So viel einfacher heimlich im Bett Fernsehen gucken.
Ja,
so eine Antenne,
mit so einer Antenne, die echt beschissen in der Frage
hat. Ja, und die Mutter denkt so, was ist hier los? Und sieht halt nur die Bettdecke, die so zur Spitze geht. Denkt so, oh nein!
Mein Sohn ist in der Pubertät angekommen.
Aber der Penis ist an der komischen
Stelle. Ja, und sehr so groß.
Jedenfalls, das war die Sache. Und ein Grundschulfreund von mir hatte dann einen Mega Drive. Oder wie man heute international aus Verständnisgründen meistens sagt, ein Genesis. Aber wir haben Mega Drive gesagt, weil so hieß es nun mal in Deutschland. Und
Japan glaube ich auch, ne?
Was?
Ich glaube Japan auch. Ich glaube Japan war auch Mega Drive-Name. Und Genesis ist glaube ich nur amerikanischer Name.
I don't know.
Ich glaube.
Ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass das Internet so englischlastig ist, hört man häufig Genesis. Deswegen sage ich mittlerweile mehr Genesis. Aber und der hatte, wie das immer so ist, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Und es war super exotisch irgendwie, wenn ich bei dem zu Besuch war, war der Mega Drive irgendwie was Cooles. Er hatte dieses Button-Layout mit den drei Buttons, die nebeneinander angeordnet waren. Drei
Knöpfe,
drei waren es, ne? ABC.
Aber sind es da nicht schon 6 gewesen?
Das überlege ich gerade, ob es damals schon 6 waren. Ich glaube fast nicht. Ich glaube,
es sind auch nur 3, aber ich weiß auch nicht.
Nee, ich glaube, es waren 6. Wir könnten es ja nachgucken, aber es ist jetzt egal. Jedenfalls, das war komisch und die Spiele waren ganz andere und so weiter. Und die beiden Spiele, an die ich mich am meisten erinnere von dem aus der Bibliothek, war einmal Totem & Earl 2, Panic on Funkotron. was ich super geil fand, weil es so eine coole, cartoonige Grafik hatte. Es sah halt wirklich ein bisschen aus wie ein Zeichentrick. Und es war so abgefahren, es war so flippig. Es hatte diesen
Es war rad.
Es war totally rad. Aber selbst abgesehen von Totem, der halt ein umgedrehtes Basecap und Sneaker trägt und so, und Earl, der eine Sonnenbrille hat, und Sonnenbrillen sind immer red, selbst davon abgesehen, es war so spleenig, es sah halt aus wie ein Samstagmorgen-Cartoon, zu der Zeit war, es war so hyperaktiv,
ja, ja.
So eine Reizüberflutung. Und das fand ich voll cool. Und die Animationen waren total flüssig für damalige Verhältnisse. Und das ist mir sehr hängen geblieben. Und das andere Spiel, was mir auch hängen geblieben ist aus der Zeit, war Wolverine Adamantium Rage. Weil Wolverine Adamantium Rage war, wir waren alle ziemlich große X-Men-Fans. Zu der Zeit lief der X-Men-Cartoon und mhm. X-Men waren so ein großes Franchise. Ich war immer eher so Turtles-Fan. Exakt das. Danke für den Ohrwurm. Jedenfalls.
Gutes Intro.
Gutes Intro, tatsächlich ein bisschen besser als die Serie,
ja.
Aber das war damals oft so. Jedenfalls, und das ist mir hängen geblieben. Und das ist mir hauptsächlich hängen geblieben, nicht nur, weil es Wolverine war und Wolverine cool war, sondern dieses Spiel hatte, in diesem Spiel war nicht so ganz offensichtlich, Wolverine hatte Moves, die an bestimmte Inputs gebunden waren.
Was war es denn, Beat'em Up?
Ein Sidescroller, also ein Jump'n'Run im Wesentlichen. Okay. Aber nicht so nur von links nach rechts, sondern schon mit so einer eher vertikalen oder durchmischten Levelstruktur, okay. Wo man auch mal irgendwie nach oben oder nach unten musste. Und was da interessant war, ich kannte bis dahin nur Spiele, bei denen es ganz klar eine Zuordnung gab. Facebutton 1 macht Aktion 1, Facebutton 2 macht Aktion 2. In Wolverine Adamantium Rage war aber je nach Kontext hast du sehr unterschiedliche Sachen gemacht und es gab sogar so ein bisschen sowas, wie man später dann bei Fighting Games haben würde, so Inputs. Also wenn du gleichzeitig nach rechts und Sprung machst, machst du was anderes, als wenn du einfach nur Sprung machst.
Ja.
Weil dann hat Wolverine so einen Hechtsprung nach vorne gemacht. Oder halt er konnte irgendwie so einen Kreiselangriff, der irgendwie speziell durchgeführt wurde. Und das fand ich super interessant, weil da war dann wieder dieser Entdeckergedanke. Was kann der noch alles? Wenn ich jetzt den Controller in die Hand nehme und bestimmte Bewegungen mache, was macht der noch alles? Hat der irgendwie ein Repertoire? Und das war ziemlich spannend. Ich glaube mich nicht zu erinnern, dass ich jemals auf der Schiene war, dass ich gerne statt meiner Nintendo-Konsolen Sega-Konsolen wollte. Aber es war immer cool. Und ich habe immer meinen Freund bequatscht, ob ich zu ihm kommen kann und spielen kann. Und,
ja. Ja, bei mir war es fast nicht vorhanden. Ich glaube, ich habe auch mal so zwischendrin einmal irgendwie bei einem Kumpel irgendwie am Mega Drive Sonic gespielt oder so, aber abgesehen davon war das auch nie so in der Wahrnehmung, dass ich mal dachte, oh, ich würde jetzt gerne eine Sega-Konsole haben.
Nee, das war bei mir auch nicht. Wir hatten die halt irgendwann, ich wusste, bis wir sie hatten, nicht, was es ist.
Also, ja, also ich habe
Sega,
ja,
okay.
Ich habe schon relativ früh angefangen, so Spielemagazine zu lesen. Erst nur die PC-exklusiven Sachen, weil das in Deutschland ja total groß war, ne? PC Action, PC Games, später die GameStar, PC Player und PC Joker, was es nicht alles so gab.
Kurz.
Ich kann mich auch noch sehr dran erinnern. Generell war das früher voll magisch, in so einen Zeitschriftenladen zu gehen, weil es ja auch so Sachen gab wie die Bestseller Games. Das war im Wesentlichen ein ganz dünnes Heft mit so Tipps und Tricks zu einem Spiel, aber das Spiel selbst war auch dabei. Also da hast du für 10 Mark oder so dann dir Spiele geholt und da habe ich zum Beispiel Indiana Jones and the Last Crusade her.
Ich habe da Fate of Atlantis her von dieser Reihe.
Ah, sehr gut. und sie sind beide super.
Ja.
Beides tolle Adventures. Und daran habe ich noch aktive Erinnerungen oder auch, wie ich Albion daher hatte und überhaupt nichts mit diesem Spiel anfangen konnte, weil mir das, glaube ich, zu schwierig war.
Du hattest eine Vollversion von Albion?
Ja.
Du Sau. Weißt du, was ich machen muss? Ich habe die Demo von Albion immer wieder gespielt, weil die Demo von Albion war schon recht umfangreich.
Ja?
Das
war früher generell ziemlich verbreitet, ne? So Demo-Discs und so.
Ist so ein richtig umfangreiches Rollenspiel, was drei verschiedene Spielperspektiven haben, je nachdem, wo du bist, ob du auf der Weltkarte bist, in Städten oder in Dungeons. Und allein mich durch diese Dungeons zu manövrieren, die ja dunkel waren und du konntest nicht sehen und plötzlich waren die Monster hinter dir und das hat alles ewig gedauert. Ich habe diese Demo bestimmt 20 Mal durchgespielt oder irgendwas in meinem Leben und jedes Mal hat es Wochen gedauert.
Ja. Aber später war es bei mir halt so die Screen Fun, die ich super gern gelesen habe und da habe ich dann auch von anderen Plattformen sehr viel mitbekommen und auch von der Dreamcast mitbekommen, aber da dann auch nur so, ja okay, ich fand die Screenshots sehen cool aus. Aber von der Konsole selbst, dass da so ein Wunsch vorhanden war, nie so
überhaupt
richtig.
Nicht,
das war bei der PlayStation 2 wegen Final Fantasy dann so, weil ich nämlich 1998 oder so auf dem freaking PC Final Fantasy 7 gespielt habe.
Oh.
Und entweder habe ich es damals nicht rausgefunden oder es ging nicht, wie man die Tastenbelegung ändert. Und sie war standardmäßig, war alles auf dem Numpad von der Tastatur. Alle PlayStation-Eingaben waren aufs Numpad gemappt und so habe ich es gespielt und mein PC konnte das Spiel nicht richtig flüssig darstellen in Vollbild. Also konnte ich es in Viertelbild spielen. Ich habe dieses Spiel also auf dem Monitor in Viertelbild, das war so ein kleiner Fensterausschnitt gespielt und alles drumherum war schwarz. Aber so lief's flüssig und so habe ich eine ganze Zeit lang zumindest Final Fantasy VII gespielt und es war das Geilste.
So habe ich das erste Resident Evil gespielt, in so einem kleinen,
in so einem Fenster,
in so einem kleinen Fenster, weil der PC das echt nicht stemmen konnte.
Oh Mann, ey.
Das sind alles Sachen, Robin, die dir wahrscheinlich ein bisschen abgehen, ne?
Also, nicht wirklich. Also, klein zu ist übrigens noch, wird alle so ein bisschen recht, es hat einen 3-Button-Controller, soweit ich das sehe, standardmäßig, und 6-Button-Controller gab es optional, soweit ich das sehe. Auch das ist nicht hundertprozentig, aber das ist meine schnelle Recherche. Also dadurch, dass ich dann aber dann doch schon sehr viel angefangen habe, am PC zu spielen, dann mit 11 oder 12, was dann ja bereits 2002 und 3 war, und du der auch nicht den größten aller Rechner kaufen konntest, weil es hatte ich da auch schon sehr viel Erfahrung gemacht mit, Spiele, die eigentlich nicht funktionieren. Aber ich würde noch einmal ganz gern den Weg zurück machen zu diesem Console-War-Ding, weil ich da so eine nette Anekdote bei mir halt im Kopf habe. Also erstmal auch Sega Dreamcast fand da gar nicht statt, weil es ging halt um PlayStation 2 und Xbox. So, das war die Zeit, wo ich dann auch das erste Mal bewusst für eine Konsole mich interessiert habe, weil Super Nintendo war dann einfach irgendwann halt da, weil die Eltern da einem auch eine Freude machen wollten.
So kaufte Robin sich einen Lynx.
Ja. PlayStation fand bei mir tatsächlich sehr zu Hause, erst sehr spät statt, aber ich würde sagen, so gute 70% meiner Freundschaften als Kind bestanden daraus, Leuten, die Konsolen und PCs hatten und ich bei denen spielen wollte. Und ich erinnere mich da, dass es auch
eine. Ich hatte keine echten Freunde.
Ja, also kaum. Ich hatte auch kein Interesse dran, weil ich immer nur dahin wollte, um halt die Spiele zu spielen. Ich kann mich an einen Kumpel erinnern, ganz konkret, zu dem ich nur gegangen bin, um bei ihm Sims zu spielen. Ich hatte eine Freundin, die Lisa, mit der ich nichts zu tun hatte. Nichts. Ich wusste auch nichts über die. Also, ich war halt in meiner Klasse, aber ich hatte kein Interesse an der in irgendeiner Weise. Sie hatte eine PlayStation. Bin nur halt zu ihr ab und zu gefahren, um bei ihr PlayStation zu spielen. Und ich weiß noch ganz konkret, weil vorher in meiner Spielerfahrung Ladezeiten nie so ein richtig großes Thema waren. Also auf dem NES geht ja einfach der Bildschirm dann irgendwie, wird dann schwarz und dann geht's irgendwie weiter. Und wegen dem Cartridges waren ja jetzt eh keine ultralangen Ladezeiten. PlayStation natürlich sehr anders. Und da haben wir dann auch irgendein Winter Games Ding gespielt. Das zieht sich bei mir so da durch. Und da stand halt in der deutschen Version unten rechts Laden. Oder links, was auch immer, Laden, Punkt, Punkt, Punkt. Und Lisa hat mir erklärt, und das dachte die auch, dass das so funktioniert, dass das eine Aufforderung ist. Dass das kein Ding ist, es wird geladen, sondern du musst laden. Das heißt, immer wenn eine Ladezeit war, haben wir immer alle Knöpfe gedrückt, so schnell wie es geht, weil wir dachten, dass wir irgendwie die PlayStation damit aufladen oder so.
Das ist ein schönes Missverständnis.
Das ist halt so schön, dass man das so lernt, wie man, also was für Ladezeiten sind.
Warum habt ihr alle
ich mach das heute noch.
Warum habt ihr diese
bei Jump Force Fall.
Bitte, einfach nur. Hämmer. Warum habt ihr diese süßen Kinder-Missverständnis-Anekdoten? Du hast das mit dem Klingonen, Robin hat das mit dem Land. Ich glaube, ich habe sowas nicht. Vielleicht aber auch, weil
war weil schon meine, damals zu smart, Leo.
Nee, ja, ich glaube eher, ich war zu früh zu zynisch und korrupt. Ja. Was mich zu einer sehr einschneidenden, prägenden Erfahrung aus den 90ern bringt, die ich gemacht habe in Sachen Gaming. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Also, der Freund meiner Mutter hat einen Verwandten, da, und wir waren gemeinsam bei einem Freund von diesem Verwandten, wie auch fucking immer, jedenfalls um drei Ecken. Und der hatte das krasseste PC-Gaming-Setup, was ich bis dato gesehen hatte. Er hatte eine richtige Soundanlage um seinen PC herum. Der hatte, damals war es noch ziemlich üblich, sehr viele unterschiedliche Peripheriegeräte, unter anderem auch Joysticks immer noch, zu haben. Also, der hatte irgendwie nicht nur, ich sag jetzt mal, einen normalen Thrustmaster oder sowas, damals jeder hatte, der Flugsimulatoren gespielt hat oder so, sondern der hatte wirklich eine zweigeteilte Basis, eins für rechte, eins für linke Hand und sowas.
Hat er Apache gespielt oder so?
Ja, irgendwie so. Und der hatte in den 90er Jahren eine Virtual-Reality-Brille, einen Virtual-Reality-Helm.
Oh, oje.
Was für ein Setup muss das gewesen sein in den 90ern? Das ist der Hammer.
Was hat man da gespielt?
Kann ich dir sagen. Achso, und noch eine Sache, die mich sehr einschneidend geprägt hat. Der hatte eine Lightgun.
Das ist so voll.
Das ist das beste PC-Setup ever. Das
90er-Jahre-Kind mit so Brille auf und einer Plastikkanone in der Hand.
Ja, wirklich, aber es war so geil. Und hier sind folgende Spiele.
Was, Angry Video Game Nerd, mit dem du befreundet warst?
Hier sind folgende Spiele, die ich an diesem Tag zum ersten Mal kennengelernt habe und die mich seitdem nicht mehr losgelassen haben, bis ich sie selbst hatte und spielen wollte. Quake. 1.
Hm. Of course.
Duke Nukem Forever. Duke Nukem 3D. Sorry. Für die Lightgun, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt. Es war eins von diesen, die. Es war das Polizeispiel. Das Lightgun-Polizeispiel. Das, was man immer sieht, wenn. Es wird immer aufgeführt: Mad Dog McCree, dann das Space-Ding und dann eins, wo du Polizisten spielst.
Aber es war kein FMV.
Doch. Es war ein FMV-Spiel. Okay. Also mit anderen Worten, für diejenigen, die so eine FMV-Spiele nicht mehr vor Augen haben, ist es im Wesentlichen interaktive DVD-Menüs. Ja. Bloß, dass man halt mit der Lightgun entweder trifft oder nicht die Schaltfläche und damit ist gut. Und wenn man getroffen hat, dann fällt der Verbrecher hinten über. Und wenn nicht, dann muss man wieder neu anfangen. Doch, FMV. Was für mich auch super faszinierend war, weil ich habe damals, ich kannte so eine Grafik wie zum Beispiel bei Mortal Kombat, die so fotorealistisch ist, aber halt immer noch erkennbar Spielfiguren. Aber das sind keine Spielfiguren. Das war einfach ein echter Film, aber einer, in den ich eingreifen kann.
Und Crime Patrol?
Könnte Crime Patrol
G-Police?
Sein. G-Police? Ja, nee, G-Police ist
nicht G-Police. Ich finde hier Crime Patrol oder Police ist Quest Squad.
Nee, es könnte definitiv Crime Patrol gewesen sein. Jedenfalls eins von diesen Spielen. Und das habe ich gespielt. Und, weil du gefragt hast nach dem Virtual Reality, was spielt man damit? Descent.
Ach so, das ging dann, ja?
Ja, okay. Das erste Descent ging mit einem Virtual Reality Helm.
Oh, das würde ich selbst heute nicht mit Virtual Reality spielen wollen, das ist so furchtbar.
Aber ich konnte das auch mir nicht lange antun, aber ich fand es super faszinierend.
Vor allem damals wahrscheinlich noch mit so Verzögerungen und...
Damals Verzögerungen, ich weiß nicht, ob du mal ein Virtual Reality, ich sag bewusst nicht Virtual Reality Brille, ich sag Helm. In den 90ern war das halt... Das war keine schön ergonomische Nummer oder sonst immer. Das war im Grunde nochmal ein zweiter Rechner, den du auf den Kopf trägst.
Ja, ich finde das besser auch immer noch bei Nintendos Virtual Boy. Mal abgesehen davon, dass das die Grafik hatte, die es hatte. Das war kein Headset. Das hast du hingestellt auf den Tisch und musstest dich so davor klemmen.
Ja. Nee, und dieser Tag war bei mir sehr, sehr prägend. Ich war schon immer PC-Spieler auch gewesen seit dem 486er. Seit 1993 war ich auch Leser der PC Games, weil du vorhin ja auch mit Zeitschriften zum Beispiel hantiert hast und habe diverse andere Zeitschriften mir mal angeguckt. ist tangentiell, aber es gibt eine Ausgabe der PC Joker, glaube ich, auf deren Cover war Wiegald Boning reitend auf einem virtuellen CGI-Wurm mit einer CD-ROM in der Hand, die er hebt.
Das fällt mir irgendwie gar nicht schwer vorzustellen bei Wiegald Boning.
Damals noch natürlich, wie er bei Samstagnacht auftrat, ne, mit seinen extrem bunten Outfits und sowas. Und, naja, jedenfalls, dieser Tag war sehr einschneidend. Ich war viel zu jung für sowas wie Duke Nukem Forever. Ich erinnere mich noch plastisch, wie der erste Schweinekopf von einer RPG zerfetzt wird und einfach seine Gedärme und die Augen und sowas vor mir niederregnen und so. Und ich dachte mir, okay, that's it. Dieses Spiel will ich haben.
Ich bin so erwachsen.
Ja, irgendwie, es hatte irgendwie den Reiz des Verbotenen, aber andererseits, die Erwachsenen hatten es mir gezeigt und es war einfach nur cool und martialisch und saftig. Und heute kann ich es besser in Worte fassen, aber schon damals. Und ich sagte, okay, das Spiel will ich haben. Und Quake nicht so sehr. Quake hat mich nicht angefixt damals. Und ja, das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis und danach ging es los. Bis heute bin ich da nicht mehr so drauf, aber damals war es tatsächlich so, wenn mich damals dann ein Spiel, gerade diese Shooter aus der 3D, also aus dieser Duke Nukem-Ära, wie heißen die denn nochmal, die sind nach ihrer Engine benannt, Build?
Ich glaube schon.
Ja, Build-Engine-Shooter. Für Blood zum Beispiel fehlte mir RAM. Ich hatte 8 MB RAM in meinem Rechner, ich brauchte 16. Ich habe upgegradet für Blood.
Geil.
Nur für Blood. Und damit ich das spielen konnte. Und aus heutiger Sicht absolut unvernünftig und viel zu teuer. I didn't fucking regret it. Und ich habe damals, das war auch die Zeit der Demo-CD-ROMs und sowas. Und ich habe gerade im Action-Bereich habe ich damals sehr, sehr viel mitgenommen und fand das.
Ja. Yeah. Hast du deinen PC dann selbst upgegradet schon? Oder war das so, du hast deinen Vater gefragt oder irgendjemand anderen? Weil ich kann mich erinnern, dass mein Vater, wenn ich mal was machen wollte am PC, immer einen bestimmten Kollegen geholt hat, der auch bei ihm im Büro die Sachen gefixt hat. Und der war dann halt bei uns und ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich mir das speziell gewünscht habe. Mein Vater hat irgendwie ab und zu mal einleiten lassen oder weil das der vorgeschlagen hat oder so, dass mein PC geupgradet wird. Und ich hatte irgendwann eine Voodoo 2 bekommen und das war top of the line zu der Zeit. Und heute weiß ich gar nicht, wie hat das preislich geklappt, weil die war ja bestimmt super teuer. Aber,
das ist wie bei mir und der PlayStation, ich weiß auch nicht, wie das
PlayStation 2 genau. Und das... Dann hatte ich diese Voodoo 2 und mit der lief ja dann eine ganze Zeit lang erstmal alles und sah auch toll aus und so. Und das war so der Himmel dann.
Ich weiß, dass wir die auch hatten, aber ich glaube, bei mir war es dann erst verspätet.
Ich habe tatsächlich bis zum heutigen Tage noch nie etwas in einen PC ein- oder ausgebaut.
Ich habe da dann damals schon sehr interessiert zugeguckt, wenn der das gemacht hat und dadurch ist dann auch selbst gelernt und also seitdem ich dann irgendwann mir mal selbst Parts geholt habe, mache ich das auch selbst.
Interessiert zugucken, ja, aber ich habe noch nie irgendwas an einem Rechner ein- oder ausgebaut.
Okay. Mm-mm.
bis heute. Ich lasse das Leute machen, die sich nicht beide Hände dabei amputieren.
Ich hatte tatsächlich auch, also ich bin auch nicht so richtig gut drin, aber das hat sich auch bei mir durchgezogen, weil ich erinnere mich auch noch sehr konkret daran, dass ich eine ganze Weile gebraucht habe, bis ich mich getraut habe, selbst Spiele zu installieren. Das habe ich auch schon mal erzählt oder irgendwo. dass ich halt immer mal gefragt habe, kannst du mir das Spiel installieren, wenn ich halt neue Spiele oder deinstalliere oder sonst irgendwas. Und das war halt dann so viel und ich habe halt dann auch ich erinnere mich halt daran, Baphomets Fluch ist halt so eines der zentralen Kinderspiele, also Spiele meiner Kindheit, weil das diese unglaublich schönen Zwischensequenzen hatte mit seinem Zeichentrick-Look und diese tolle Sprachausgabe, Geschichte. Eigentlich auch ein bisschen zu ernst in Teilen für mich in dem Alter, in dem ich es gespielt habe, weil ich halt, weiß nicht, ich schätze mal 7 oder 8 war oder so. Oder wann kam das so raus? Oh, ich weiß gar nicht, ob das
sein war.
Ich schau mal ganz kurz nach, wann es rauskam. Aber
ich fand das sehr lustig, was Robin gerade erzählt, weil bis vor ein paar Jahren haben meine Eltern mich gefragt, wenn sie was installieren oder deinstallieren wollten. Das ist tatsächlich, die waren, also, was das Bauen eines Rechners angeht oder so, war ich schon immer eine Nulpe, aber wenn es um die Anwendung ging oder so, war ich meinen Eltern zumindest immer voraus.
Ja, also meine Eltern haben sich da echt gut ans ausgekannt, also gerade damals auch mein Vater eigentlich, beide gleichermaßen. Mein Vater ist dann im Laufe der Jahre da so ein bisschen rausgefallen, aber meine Mom ist da eigentlich immer sehr, sehr dann auch auf dem aktuellen Stand geblieben. Hat sie jetzt mir dann halt immer gezeigt und ich weiß halt dann auch noch, wie ich anhand von, das ist so eine ganz konkrete Erinnerung, die ich noch habe, anhand von Baphomets Fluch, sie mir irgendwann gezeigt hat, wie sie es installiert. Das ist so ein, ich kann mich noch an den Installer erinnern, an die Musik, die währenddessen gespielt wird. 96 kam es raus, also 7, 8 Jahre, ein paar Jahre später, dann würde auch hinkommen bei mir. Das ist so eine sehr schöne Erinnerung, die ich da noch ans Lernen mit dem Umgang habe.
Das war auch immer toll, wenn die Installer so eigene Setups hatten. Command Conquer ist da ja sehr berühmt. Die Sims-Spiele hatten das aber, glaube ich, auch immer. Oder
SimCity. Ich würde sagen, die meisten Spiele hatten das, oder?
Oh, ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber schon viele.
Also ich erinnere mich an die Frühphase meines PC-Gamings und da war das ganz standardisierte DOS-Oberfläche, die du ganz oft hattest. Ja. Ich habe mich nie viel mit dem DOS-Parser beschäftigt, sondern ich habe immer den Norton Commander benutzt, weil der halt als Oberfläche super komfortabel war und so. Und dann war einfach immer so instinktiv, gucken, wo ist eine Butt oder eine Exe? So.
Genau.
Und dann, ja, das war schon Standard. Ich wusste irgendwann, ich hatte keine Ahnung, was für eine Soundkarte ich hatte. Ich wusste nur, dass ich es irgendwann am Anfang mal durch Rausprobieren rausgefunden habe, dass ich offenbar einen Soundblaster Pro hatte oder zumindest funktionierte diese Option, wenn ich es ausgewählt habe. Und dann, ja, irgendwie durch, hat einen ja nach den komischen Sachen gefragt, irgendwelche Ports oder was weiß ich nicht alles.
Teilweise wirklich immer so ein Gefriemel.
Ja.
Mit Spielen, die dann irgendwie keinen Ton hatten und da musstest du in diese Option gehen und das erstmal rausfinden, was da falsch läuft, weil es ja nicht immer Sinn ergeben hat.
Nee.
Es war ja nicht immer so, dass du sagen konntest, ach ja, deswegen. Ja. Das ist ja heute auch nicht so, wenn wir mal ehrlich sind, aber damals musste man halt noch in irgendwelche Command-Felder rein.
Ja.
Etwas sehr Konkretes, was ich halt noch im Kopf habe, ist auch wieder so ein bisschen mit diesem Konsolenkrieg-Ding drin und wie ich mit Freunden, also meinen Freundeskreis nach Videospiel die Videospielkonsolen noch aufgebaut habe. Ich weiß halt noch, in dem Mehrfamilienhaus, in dem ich aufgewachsen bin, waren also alle Kids, die damit gewohnt haben, waren alle miteinander befreundet und haben immer zusammen gespielt. Und ich weiß noch genau, wie ich mit dem Daniel tatsächlich, wie wir uns abgesprochen haben, wer welche Konsole kauft. Deswegen sage ich also,
super.
Dieses Konsolenkrieg-Ding war mir nie wirklich bekannt, sondern wir wollten PlayStation 2 und Xbox und so haben alles, aber da haben wir uns dann quasi abgesprochen, weil ich wollte dann gerne die Xbox haben, einfach weil die war edgy und cool und ich war 10, das war also genau mein Ding. Und er hatte vorher auch schon eine N64 und dann gab es dann auch die PlayStation 2. Kam N64 da schon vorher raus?
Ja, ne? PlayStation 2 und GameCube und Xbox ist die Generation.
Richtig, natürlich. Ach, wie dumm. Ja. Klar, also N64 habe ich bei ihm dann immer gespielt, aber er hat sich dann auch eine PS2 geholt. Und so konnten wir dann quasi immer alles bei dem anderen auch spielen. Weil das ist die Sache. Also sowohl Nintendo hatte ich dann Super Nintendo, aber dann war ich da raus. Aber PlayStation hatte ich dann auch immer erst nur sehr verspätet. Ich hatte einen Kumpel, zu dem ich immer gegangen bin, um Dino Crisis 2 zu spielen. wie gesagt, ich habe
mir meinen Freund
danach ausgesucht. Das ist halt das Weirde. Bei mir war das immer alles sehr verspätet und das erste Mal, dass ich wirklich aktuell irgendwo dabei war, war tatsächlich mit der ersten Xbox und halt dann bei PC auch das war dann das Ding. So 2002, 2003 war dann die Zeit, wo ich aber vorher schon am PC gespielt, habe ich erzählt, Baphomets Fluch. Und meine Tante, wo ich öfter mal genau deswegen dann gepennt habe, hatte einen ziemlich guten PC, wo ich auch Monkey Island spielen konnte, wo ich Dune spielen konnte. Ich bin regelmäßig ins Vereinsheim Vereinsheim.
Was?
Kind? Nein, ein Jugendheim haben wir das genannt, nicht Vereinsheim. Also ein Jugendheim, wo man einfach tagsüber hingehen konnte und halt Tischtennis spielen konnte. Aber die hatten halt auch 8 PCs mit LAN verbunden. Das heißt, dort habe ich dann immer Age of Empires 2 und Warcraft 3 gespielt. Wow. Und das sind wirklich so geile Erinnerungen, wirklich mit so 6 Freunden zusammen.
Das klingt schon geil.
Aber die Sache ist, die haben dann immer alle Age of Empires 2 im LAN-Modus miteinander gespielt. Ich habe immer da gesessen und die Kampagne von Warcraft 3 alleine gespielt, weil das war halt der einzige. Das
war auch gut.
Ja, das, aber weißt du, wie mich angekotzt hat, diese eine Mission, wo man 30 Minuten überleben muss. Ja. Weißt du, wie viel das kostet, 30 Minuten überhaupt zu bezahlen, damit eine Mission nur zu haben währenddessen? Ich weiß doch.
Aber LAN-Partys hatten wir damals auch gemacht. Ich glaube, so 2 oder 3 Jahre in Folge bei uns im Haus, wo dann 3 meiner Kumpels kamen, ihre fetten PCs mitgenommen haben, man ewig brauchte, bis man sich mal alle, bis sich jeder gegenseitig im LAN überhaupt gesehen hat, dann wiederum ewig gebraucht hat, bis man für jedes Spiel auch ein separates Serial hatte, natürlich hatten wir irgendwie eine Originalkopie
genau,
und der Rest hatte die Keys genommen.
Musste dann erstmal 5 Viren und dann den einen Generator runterladen.
Und dann hat man bestimmte Ordner freigegeben und sich Sachen geteilt. Das war auch sehr lustig. Aber wo du das gerade gesagt hast mit dem, da warst du von Anfang an dabei. Ich musste gerade mal überlegen, was war denn eine Konsole, wo ich von Anfang an dabei war? Weil PC lief immer im Hintergrund. Ja. Und Konsolen hatte ich auch mal die ganze Zeit, aber ich glaube, die erste Konsole, die ich mir wirklich zum Release gekauft habe, beim Handheld war es tatsächlich der Game Boy Advance, weil da war ich richtig gehypt für schon, weil ich ja auch so ein großer Game Boy-Fan war. Aber bei den Konsolen war es erst die PlayStation 4.
Oh, wirklich?
Ja, ja, also die PlayStation 3 habe ich mir erst 2008 geholt und erst danach eine Xbox 360. Und davor sowohl PlayStation 2 als auch GameCube sind halt Konsolen, die ich mir auch selbst geholt habe, aber auch erst deutlich, nachdem sie rausgekommen sind und dann schon günstiger waren oder in irgendwelchen Bundles verfügbar waren.
Das ist super witzig, weil bei mir ist die PS4 halt eine Konsole, bei die ich erst mir super spät geholt habe. Bei mir ist das mittlerweile nicht mehr so, dass ich mir Konsolen gleich zum Release hole, sondern ich bin jetzt eher so, wenn ich Zeit und Geld habe und so. Und erstmal hole ich alles raus aus dem Zeug, was ich habe. Und der PC ist, wie gesagt, ja auch immer im Hintergrund raus. Und ein PC ist flexibel. Ja, ja. Ein PC kannst du eine Weile ausreizen und kannst vielleicht noch hier und da ein bisschen tricksen, um ein bisschen mehr Lebenszeit rauszuziehen.
Genau.
Ja. Hey, wow, PlayStation 4 hätte ich jetzt so.
Ja, aber klar. Aber ist mir auch gerade erst bewusst geworden, weil klar habe ich mir die anderen Konsolen dann irgendwie auch mal geholt, weil ich da so Interesse hatte. Und ich bin auch nie von Nintendo abgefallen. Ich war immer Nintendo war immer top, also bis heute jede Nintendo-Konsole besessen.
Ja, das ist so interessant, weil das war bei mir wirklich nie, aber auch durch den Freundeskreis. Weil der eine hat halt eine Nintendo 64, wo ich dann auch mich erinnere, bei ihm Super Mario 64 gespielt zu haben, um das auch super cool zu finden. Aber auch der war dann nicht leidenschaftlich. Okay. Und dadurch, dass ich dann bei mir im Freundeskreis niemanden hatte, der dann mal gesagt hat, ey, das ist super.
Ja, ja.
Also auch GameCube ist halt nie stattgefunden. Die Wii war das, was die habe ich ja nicht besessen. Die Switch ist die erste Nintendo-Konsole, die ich besitze, seit dem Super Nintendo tatsächlich.
What? Nee, du hattest ein 3DS.
Ja, gut, ich rede jetzt wirklich von Konsolen.
Von den Heimkonsolen,
genau.
Okay.
Weil ich habe ja auch Pokémon auf dem, also Gameboy fand immer statt, klar, weil jeder Pokémon gespielt hat. Aber so dieses Heimkonsolen-Nintendo-Ding, was ja super relevant war mit seinen riesigen revolutionären Titeln, fand bei mir im Freundeskreis leider nirgendwo statt.
Verkaufstechnisch spiegelt das ja aber das ganz gut wider, weil sowohl N64 als auch der GameCube waren halt hinten dran. Also das waren jetzt nicht die Topseller. Topseller war dann immer PlayStation.
Konnte ich auch zu, das war natürlich auch nicht cool, so als Jugendlicher.
Ja, vor allem der GameCube.
Das ist halt, es hat halt immer, ich weiß doch, ich habe das noch im Kopf, dass es auch als Jugendlicher und als dann älteres Kind, dass Nintendo immer so ein Kiddie-Ding war und man zu cool dann irgendwann
Beim N64 hatte ich das, was du mit deinen Freunden erzählt hast, weil ich hatte einen Kumpel, der hatte Super Mario 64 und Banjo-Kazooie.
Mhm.
Und bei mir haben wir dann Star Fox gespielt und Super Smash Bros. War der Hammer. Und ich weiß noch, wie ich an Ocarina of Time erstmal rankommen musste, weil da war ich auch mega gehypt drauf, weil ich habe auf dem Super Nintendo und auf dem Game Boy die Zelda-Spiele gespielt und Link's Awakening ist eine meiner ersten Spielerinnerungen. Das finde ich bis heute großartig, das Spiel. Und wie wir dann weil die Busse nicht mehr fuhren oder so lange nicht fuhren, zu Fuß von meinem Heimatort zu dem Ort gelaufen sind, wo man, wo es einen Elektronikmarkt ging, ja. Und das hat eine Stunde gedauert. Ja. Und dann hatten sie es dort nicht. Mhm. Und dann sind wir wieder zurückgegangen und ich war so voll depri, dass sie jetzt dieses Spiel nicht hatten und habe es dann auch erst ein paar Wochen später oder so bekommen, weil es das nicht überall gab. Also es waren so limitierte also, Auflagen.
Meinst du Link's Awakening oder meinst du Zelda?
Nee, Ocarina of Time.
Ocarina of Time, okay.
Meine ich. Und ich weiß auch noch, wie gern man dann immer durch die Läden gegangen ist, sich die Sachen angeguckt hat. Die Sachen haben ja alle 120 Mark gekostet oder so. Mhm. Konsolenspiele, gerade N64-Spiele waren richtig teuer,
weil
die Cartridges zu drucken halt teurer waren und PC-Spiele waren in der Regel günstiger. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass Tiberian Sun 100 Mark gekostet hat oder so.
Okay.
Und war damit schon relativ teuer. Also das wurde, glaube ich, schon kritisiert für diesen Preispunkt.
Ich hätte mal noch eine Frage an euch, ausgehend von der Geschichte von mir, die auch schon ein paar Leute, die auch schon ein, zwei Mal erzählt habe, nur kurz als Rahmen dafür. Ich hatte ja mal Final Fantasy VII mir kaufen wollen, weil ich das bei meinem Cousin gesehen habe. Der hat mir das gezeigt. Der hat jetzt gespielt, den Anfang von Final Fantasy VII. Und das war ja mindblowing, wie das aussah. Also, das habe ich noch nie gesehen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann aber auch eine PlayStation 1, weil das war auch schon bereits deutlich später. Also das war nicht zum Release von Final Fantasy VII. Das war schon Jahre später. Und dann sind wir halt, bin ich mit meinem Vater, ich glaube, das war am gleichen Tag danach, sind wir dann zum Elektronikladen gefahren, hab mir Final Fantasy gekauft und zu Hause gemerkt, ich habe mir Final Fantasy VI gekauft. Weil ich nicht mehr genau wusste, was Römische das war.
Ziffern sind schwierig.
Genau, und auf Englisch. Also ich habe mir die englische, also das gab es nicht auf Deutsch, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt, habe mir die englische Fassung von Final Fantasy VI gekauft.
Die hat aber auch Cutscenes, ist doch auch schön.
Die hat.
Ja, die 6er PS1-Version, da haben sie
Cutscenes. Ja, das kann gut sein. Hat mir halt nicht so viel gebracht, weil ich davon kaum was verstanden habe.
Ja.
Aber ich glaube mich zu erinnern, dass dann da eine Demo oder ein Video oder sonst irgendwas war, also ein Video war es, glaube ich.
Zu 10?
Genau, zu 10. Also deswegen weiß ich, dass es schon relativ spät dann war. Ja. Und dadurch dann ein paar Jahre später nochmal oder ein paar Monate später für Final Fantasy 10 mich begeistert, weil das war das erste Spiel. Das die so Sache ist, wenn es mich bereits mit 7 gepackt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch die anderen Teile vorher noch so gespielt und wäre mehr Final Fantasy Fan von Anfang an so gewesen. Deswegen wäre meine Frage, gibt's irgendwie so Spielereien, wo ihr so retrospektiv seht, auch wenn es da ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte ich da voll die Nostalgie für oder wenn es da irgendwie ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte ich eher für die Konsole, die wäre da meine Leidenschaft für entbrannt oder sonst
100%ig.
Irgendwas.
100%ig. Also da muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich kann bis heute nichts mit Halo anfangen. Dreimal darfst du raten, woran das liegt.
Ja.
Das liegt daran, ich hatte keine Xbox, keiner meiner Freunde hatte eine Xbox, ich habe kein Halo gespielt.
Ja. Aber das war jetzt aber auch nicht so das war jetzt aber nicht so, dass du die Chance gehabt hättest, knapp, aber sie nicht ergriffen hast oder sonst irgendwas.
Naja, es war zu der Zeit PlayStation oder Xbox. Hm. Das war schon ein Gespräch und es ist immer so, also so wie du zum Beispiel beschrieben hast, du hattest keine Freunde mit dem N64, ich übrigens auch nicht.
Also doch,
und
ich hatte einen, aber der hat halt, war halt auch ja, gut, nicht so begeistert.
Okay, davon. Von mir, ich hatte gar keine Freunde mit dem N64, also es fand nicht statt. Aber auch hier, ne, ich sag mal so, natürlich, ich war. Ab einem gewissen Punkt versteht man sich ja irgendwie als Gamer und man guckt links und rechts und obwohl man vielleicht auch glücklich ist mit dem System, was man hat oder so, guckt man halt vielleicht auch mal und denkt sich, ach, das sieht eigentlich ganz nett aus. Und ach, viele Leute reden von diesem GoldenEye, was ist denn das? Mhm. So und so in die Richtung, ne? Also und man liest ja auch dann vielleicht Zeitschriften und in den Zeitschriften wird auch berichtet über Spiele, die man vielleicht nicht hat. Selbst die dumme Disney hatte damals ein Magazin namens Limit. Selbst dieses Magazin hatte eine Videospielsektion hinten dran. Du konntest als Kind ja nichts lesen, kein blödes Magazin oder so, ohne dass dir Videospiele übergebraten wurden.
Ja.
Und also Neugierde war immer da. Und wäre diese Neugierde ein bisschen in eine andere Richtung gegangen oder so, dann wäre alles anders verlaufen. Alles!
Ja, ja.
Dann
würdest du mit einem Master Chief Hut hier jetzt gerade sitzen.
Dann würde ich hier mit einem Master Chief Hut sitzen und so weiter. Und teilweise ist es auch einfach, zu welchem Zeitpunkt und aus welcher Convenience man eingestiegen ist. Ich bin zum Beispiel in Final Fantasy eingestiegen mit 8.
Ja.
Und Final Fantasy VIII ist, ihr seid im letzten Feedback-Podcast danach gefragt worden, warum ihr das Spiel so seltener erwähnt oder so. Final Fantasy VIII findet bei vielen Leuten entweder nicht so statt, geistig, oder sie finden es aus, wie ich finde, berechtigten Gründen nicht so gut. Ich mag's und das liegt maßgeblich daran, dass es das erste ist und dadurch ist mein Zugang zu der Reihe aber ganz anders. Und ich habe bei Final Fantasy X war es bei mir schon so weit, dass ich gemerkt habe, oh, das ist schon irgendwie eine ganz schöne Abkehr von dem, was ich kenne vom Final Fantasy.
Und das war dann mein erstes tatsächlich.
Ja, und so finden solche Sachen statt. Also ich meine, Zelda. Zelda findet bei mir halt auch gar nicht statt. Hm. So, und das, ja, das ist so.
Ist witzig, wie sowas dann im Wesentlichen Sachen aus der Kindheit dann bestimmen, teilweise halt heute noch, was man macht. Ja. Wobei, ich habe ja ein Format hier bei Hooked namens Late to the Party, wo ich wirklich diesen Ansatz verfolge, Sachen auch mal nachzuholen. Zum Beispiel die Metroid-Reihe habe ich ja komplett verpasst als Kind. Ja. Ich kannte niemanden, der irgendwie Metroid gespielt hat oder mir das irgendwie hätte nahebringen sollen. Ab und zu mal ein Magazin gelesen, aber irgendwie hat es da auch mich nie angesprochen. Und jetzt dann halt mal nachgeholt und gemerkt, ja, ist heute immer noch super. Ja. Also da muss man dann manchmal einfach diesen Schritt machen. Aber ich wäre auch mal fast kein 3D-Plattformer-Fan geworden, weil ich weiß noch, wie gesagt, mein Kumpel hatte auf dem N64 Super Mario 64 und Banjo-Kazooie. Und ich fand die beide als Kind nicht so toll. Ich weiß, wie ich da so zugeguckt habe und so dachte, ja, nee, also ist jetzt nicht so spannend. Und heute bin ich halt riesen 3D-Plattformer-Fan. Aber ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Ich glaube dann wirklich erst wieder auf dem GameCube oder so.
Ja. Bei mir ist halt super komisch in der Entwicklung, dass es bei mir diese Lücke gibt. Ne? Also ich habe zwischen dem Original Gameboy und dem DS kein Handheld gehabt. Das war wirklich die Lücke.
Also aber im Wesentlichen ja auch nur den Advance dann verpasst.
Ja, weiß ich nicht. Also
mehr gibt es ja dazwischen nicht. Also den Game Boy Color theoretisch noch,
wenn man den mitzählen will. Ja, so.
Advance SP.
Ja, ist ja auch nur ein Advance.
Nee, den kann man klappen. Ach, Tom, du bist manchmal so ein Anfänger.
Tom, also wirklich. Das hat nicht stattgefunden. Und Nintendo hat bei mir zwischen dem Super Nintendo und der Wii nicht stattgefunden. Mhm. Und dadurch zum Beispiel, also diese Revolution der 3D-Plattformer, die ja
genau diese 3D-Ära verpasst.
Ja, hat ja maßgeblich da stattgefunden. Natürlich habe ich auf der PlayStation ein paar Sachen mitbekommen in der Richtung und so. Aber ich bin dann eigentlich eher eingestiegen mit Spielen, die ich dann als schon, naja, also die dann ein bisschen später waren und die ich heutzutage als ausgereifter bezeichnen würde. So, mein erstes 3D-Plattformer Mario war halt Super Mario Galaxy im Wesentlichen. Oh ja. Weil ich wüsste nicht, welches es vorher gewesen sein soll.
Nee, ja, logisch.
Ja.
Und auf der PlayStation 1 war, ich meine, da gab es auch Plattformer, aber ich kann mich an wenige erinnern, die heute noch einen guten Ruf haben.
Pandemonium, ja, nee, also.
Naja, es gibt so aus Gründen, die mir nicht ersichtlich sind, hat Crash Bandicoot einen guten Ruf, aber ja, da aber müssen wir einen anderen Grund
noch. Ja, Spyro ist eigentlich auch noch recht.
Okay, Jack Dexter, da gibt es schon noch ein bisschen.
Jack Dexter war ja schon PlayStation 2. Ich meine ja wirklich.
Doch. Jack Dexter 1
hat ich meine ja wirklich
PS1. Es ist halt kurios. Ja, auf der PlayStation fand definitiv was statt. Bei Crash Bandicoot ist sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt ein Plattformer nennen würde, weil es hat so eine interessante eigene. Es hat diese Tunnelform.
Ne, diese, aber ja nicht in jedem Level.
Genau, da gibt es auch also schon 2D. Ja auch es gibt 2D, okay, 3D. Schöne 2D-Level, wo du in die Tiefe und so fallen kannst.
Ja, okay.
Die besten aller.
Ja.
Robin ist begeistert von
Crash Bandicoot.
Robins Liebe für die Crash Bandicoot-Reihe.
So, Klonoa gab's. Klonoa weiß ich, fand ich auf der PS2 ganz cool, aber ja, keine Ahnung, wie da die PS1-Teile sind.
Nee, das ist. Für mich gab es halt noch ein paar besondere Momente und ich weiß nicht, also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also ja, definitiv, ich sehe, dass an manchen Stellen einfach nur eine ganz kleine Zweigstelle anders hätte sein müssen, damit mein Gaming-Geschmack sich sehr geändert hat. Und zum Beispiel, ich hatte die Gelegenheit, Zelda zu spielen, ich hab's bloß nicht gemacht, keine Ahnung, weil begrenztes Budget und was einem so ins Auge fällt, ne, als Kind auch. Ja. Ich hatte keine Freunde, die gesagt haben, ich spiel mal Zelda, das ist voll geil, hatte ich einfach nicht. So.
Ich fand Warcraft 3 am Anfang doof.
Was?
Ja, das
muss auf.
Ich mag Warcraft 3 bis heute nicht.
Was?
Ich weiß nicht, wie ich mit meinem Cousin, wir hatten gerade irgendwie Weihnachtsgeld bekommen beide, sind in den Elektronik-Fachmarkt und haben jeder sich ein Spiel geholt. Und er hat sich Warcraft 3 geholt und ich weiß nicht mehr 100%, was bei mir war. Es kann sein, dass das Tiberian Sun war oder so. Oder irgendein anderes Strategiespiel. Ah. Oder es war Age of Mythology. Es kann genau diese Zeit gewesen sein. Ah. Age of Mythology ist ein super Spiel. Aber Warcraft 3 fand ich dann
Warcraft 3 ist auch ein super Spiel.
Ja, Warcraft 3 fand ich aber am Anfang hat nicht so richtig, also es sah irgendwie so komisch aus, man war so nah dran und alles war so klotzig. Und heute liebe ich ja das Spiel auch und es hat damals auch nicht lange gedauert, bis ich das dann lieben gelernt habe, aber.
Also, wenn man Robin fragt, sieht es doch eigentlich genauso aus wie Heroes of the Storm. Das wird dich nicht mehr loslassen.
Nee, StarCraft 2, war das nicht der
Spiel? Ich weiß nicht mehr, wo es war.
Nee, das war, es ging darum, dass gerade das Warcraft 3 Remaster kurz davor war, angekündigt zu werden oder sowas. Okay. Und dann irgendwie so.
Nicht nötig, weil das eigentlich
schon ich weiß nicht mehr, in welchem Format das war, aber dann haben sie übergeblendet von der alten Warcraft 3-Grafik zu der neuen. Und alle so, oh.
Das ist schon nochmal ein Unterschied.
Sah schon ein bisschen anders aus. Es gibt, ich weiß nicht, Tennis habe ich das Gefühl, wir nähern uns vielleicht so ein bisschen dem Ende. Wir werden immer anekdotischer. Es gibt zwei Gaming-Erinnerungen, die ich gerne noch mit euch und der Welt teilen wollen würde. Das eine ist, als ich den Gameboy hatte, Anfang der 90er, wurde der dermaßen mein ständiger Begleiter, dass es ungesunde Ausmaße annahm. Also ich bin auch auf der Straße gelaufen und hab gespielt und so eine Sache.
Mach ich heute noch.
Komm, jetzt eine Unfallgeschichte.
Oh, hoffentlich.
Ja?
Ja.
Und zwar, ich habe schon mal erzählt, ich komme aus dem Osten und insofern war es natürlich auch für meine Eltern nach der Wende eine interessante Zeit. Und eine Sache, die meine Mutter gemacht hat Anfang der 90er, weil sie jetzt die Gelegenheit hatte, war, sie ist sehr viel gereist. Und zwar großenteils über die Kanaren und über so klassische Urlaubsinseln. Und ich natürlich immer dabei, weil meine Mutter war alleinerziehend, meine Eltern, wie gesagt, waren geschieden. Und das heißt, wir waren auf Menorca, Mallorca, Teneriffa, diesen ganzen Inseln. Und ich weiß nicht mehr, auf welcher dieser Inseln das war. Ich glaube, es war Menorca, aber ich bin mir nicht sicher. bin ich mit meinem sogar noch, welches Spiel drin war. Und zwar war das so eine raubkopierte 50 Spiele in einem Sammlung, die im
Gameboy
war. Und Menorca ist eine von diesen wunderschönen Inseln, wie, wenn man sie in einem Urlaubsprospekt sieht oder sowas, wo alles aus diesem weißen Kalkstein besteht oder so alte Häuser und sowas.
Ich glaube,
darauf sieht man Blut gut.
Ich kenne halt Menorca nicht. Für mich hört sich das Ganze nur so an wie die Ace Combat Version von Mallorca. Weißt du, die Strange Wheel Variante von.
Na, Mallorca ist die große von den beiden
Inseln. Ja, ich kenne Mallorca
die
nicht.
Kleine. Das steckt so im Namen drin.
Noch nicht gehört.
Also. Ja, ja.
Also, ja, jedenfalls. Eine der Sachen, die auch aus diesem weißen Stein gemacht sind, sind sehr schöne hohe Treppen. Und wenn man da als junger Stoppke auf den Gameboy guckt, anstatt auf seine Füße und die Treppenstufen zu achten, dann kann es schon passieren, dass man mitsamt seinem Gameboy komplett mal so eine Treppe runterrollt.
Das sah bestimmt sehr lustig
aus. Wie gesagt, ich habe immer noch denselben Gameboy. Er hat es unbeschadeter überstanden als ich. Es kann aber auch daran liegen, dass ich ihn mit meinem Körper geschirmt habe.
Ja.
Gameboy! Gameboy-San!
und wahrscheinlich ist der Stunt in meiner Erinnerung wesentlich eindrucksvoller, als er tatsächlich war. Aber nach meinem Gefühl bin ich mindestens die Hälfte dieser für mein Empfinden sehr hohen Treppe runtergerollt.
Oi.
Seitlich. Kinder, bitte gebt Acht, wenn ihr mit Handhelds.
Ich habe mit Treppen auch negative Erfahrungen gemacht, kann ich bestätigen.
Sei da vorsichtig. Heute sind es halt, also das passiert ja heute Leuten immer noch regelmäßig, weil sie auf ihre Smartphones gucken. Ich würde sagen, es passiert heute mehr, als es damals passiert.
Ja, denke ich auch.
Bitte seid vorsichtig, wenn ihr auf Geräte guckt in der Öffentlichkeit.
Würde ich unterschreiben.
Die andere Erfahrung, die ich noch teilen wollte, oh Gott, ich habe sie gerade vergessen. Kann jemand kurz einspringen, während ich versuche, mich zu erinnern?
Ich habe jetzt bei mir, bin ich durchgegangen, ne, Gameboy und dann, das war so der Anfang der Nintendo-Historie und dann zu PlayStation-Übergang und PlayStation 2 begeistert gespielt, wo ich mich auch noch daran erinnere, dass ich da teilweise meine Brüder nochmal re-begeistern konnte für Videospiele. Mein einen sowieso schon mit Sims, der war super fasziniert von Sims, wo er schon nicht mehr gezockt hat, aber das fand er toll und Sims fand ich auch super. Und dann aber meinen anderen Bruder mit Tekken Tag Tournament, was ja fantastisch, das sieht heute noch großartig aus, dieses Spiel. Ist wirklich absurd, wie gut Tekken Tag Tournament aussieht auf der PlayStation 2. Und da haben wir, und das war so der Anfang meiner Liebe für dieses Genre der Prügelspiele, kompetitiv Tekken gegeneinander gespielt. Und er war immer nur so ein paar Mal im Jahr bei uns zu Besuch, aber dann immer gleich für irgendwie 2 Wochen oder so. Und während ich in der Schule war, hat er zu Hause gesessen und mit Sangmina versucht, die Moves, die Kombos zu können. Und nicht Sangmina, Soul Calibur. Mit Shaoyu, die chinesische Kämpferin. Und das ist ja eine der schwereren Charaktere aus Tekken Tag Tournament. Und ich habe mal Yoshimitsu genommen und Haorong. Haorong ist ziemlich easy, gute Sachen mitzumachen. Yoshimitsu ist so im Mittelfeld, aber ist jetzt auch nicht so schwer. Aber ich konnte halt mit Yoshimitsu eine 10-Hit-Kombo und bin dann immer von der Schule nach Hause, habe viel weniger Training als er und er war dann immer sehr deprimiert, dass er mit Shao nicht so weit gekommen ist. Obwohl er ziemlich coole Sachen konnte mit dem Charakter. Aber ab und zu hat es eben doch geklappt und da war so ein bisschen dieses Kompetitive mit drin und dieses gegenseitig Prügelspiele spielen und das war super faszinierend. Ich glaube, das hat mich dann so ein bisschen angesteckt mit den Prügelspielen, auch wenn es eine ganze Weile gedauert hat, nämlich bis Street Fighter 4 bis ich so richtig wieder eingestiegen bin, auch wenn ich da zwischendurch habe ich mal Soul Calibur gespielt oder Smash, was ja auch in die gleiche Schiene geht. Und ich kann mich noch an meine erste Metal Gear Solid-Erfahrung erinnern, weil Robin weiß das ja und du glaube ich auch, ich habe die ja erst nachgeholt, deutlich später, 2010 oder 2009 oder so, habe ich mal mit Metal Gear Solid angefangen. Aber ich habe schon deutlich früher, als ich noch nicht mal selbst eine PS2 besessen habe, bei meinem Cousin Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty gesehen. Und das war mindblowing, weil meine Fresse sah dieses Spiel gut aus und es war so krass inszeniert und holy crap, das wirkte wie so aus einer anderen Welt, weil ich habe halt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch N64-Spiele gespielt. Und das war aber nicht in dem Sinne mindblowing, dass es irgendwie im Kopf geblieben ist und ich gesagt habe, ich muss das selbst haben.
Ja, sowas, also das ist gar nicht so anders bei mir, weil ich hatte ja auch Metal Gear Solid 1 beim Kumpel, der eine PlayStation 1 hatte, gesehen. Und zwar ganz konkret den Anfang, wo er den nackten Hintern in die Luft trägt. Das war so total, hat mir der Kumpel gezeigt als Kind, so, was ist das denn? The
fuck? Dieses Verpixelte, oder?
Ja, ja, genau. Und ich habe dann halt, als Metal Gear Solid 3 Subsistence rauskam, kurz danach, habe ich dann irgendwann mich erinnert und dann habe ich dann so das so verknüpft, ach, das ist Metal Gear Solid, und hab das dann nachgeholt und hat mich dann natürlich, wie man weiß, sehr begeistert. Aber ich finde, wir haben jetzt nämlich komplett übergangen, sollen wir jetzt auch nicht zu detailliert drauf eingehen, aber Geschwister sind halt auch mega wichtiges Detail bei so Sachen eigentlich. Ich bin halt ein großer Bruder, deswegen war es bei mir, dass ich dann so eher geformt habe und zwar sehr bewusst in der Form, dass ich halt meinen kleinen Bruder dafür genutzt habe, selbst Spiele zu bekommen, die ich haben will, weil ich halt dann meinen Bruder dazu überredet habe, dass er ein Spiel will, damit er sich das kauft, damit ich das dann spielen kann, weil er da wahrscheinlich dann gar keinen Bock drauf gehabt hätte. Und das ging dann auch irgendwann so weit, dass meine Eltern das halt unterbunden haben. So, dass sie gesagt haben, das ist ja verboten. Du ziehst ihm heute nicht mehr das Geld aus der Tasche, Mann. Weil ich das halt ständig gemacht habe.
Robin, der Manipulator.
Ja, ja, halt, guck mal hier, ist das nicht cool? Und irgendwann, also, das war ich halt der Älteste, ich war halt 3,5 Jahre älter, das hat immer gereicht, um genug erzählen zu können, dass er sich irgendwann kaufen will.
Kann sich Tom da noch dran erinnern, oder?
Weiß ich nicht, da müsste ich ihn mal beim nächsten Bloodborne-Aufnahme fragen, aber würde mich wundern. Ich kann mich jetzt auch an keine konkreten Spiele erinnern, weil es halt so viele waren.
Aber das, was du gerade ansprichst, ist wirklich super interessant bei uns dreien, weil wir sind in drei unterschiedlichen Ausgangslagen. Du bist der ältere Bruder, Tom ist der jüngste Bruder in seiner Konstellation und ich bin Einzelkind. Mhm. Und das ist wirklich, wir bräuchten theoretisch für die Durchmischung noch jemand, der mit Schwestern Erfahrungen hat, wie man dann...
Oder mittleres Kind oder so.
Oder mittleres Kind, klar, und sowas. Das ist aber
bestimmt auch nochmal eine andere Dynamik.
Weil du bist ja über deine Brüder zu gewissen Teilen zumindest ans Gaming rangeführt worden.
Gerade bei PC. Mein ältester Bruder hat mir Prince of Persia nahegebracht, wofür ich ihn heute noch sehr dankbar bin. Ja. Der war mal eine ganze Zeit oder auf so eine Reise durch Indien oder so und hat mir dann, ist irgendwie komisch, wie das in Verbindung gebracht wurde, aber hat mir dann halt gebrannte Versionen von Prince of Persia Sands of Time mitgebracht, wo er Sands of Time aufgeschrieben hat und da drunter in, wie heißt die Sprache, Hindi? Keine Ahnung.
Ja,
das nochmal hingeschrieben habe, wo ich natürlich nicht wusste, ob das richtig ist, aber sah beeindruckend und exotisch aus als Kind und dadurch bin ich an Prince of Persia Sands of Time gekommen und was ich auch schon oft erzählt habe, aber kann ich auch nochmal anbringen, genau der gleiche Bruder hat auch mal Alone in the Dark 3 angeschmissen, als ich noch viel zu klein war für dieses Spiel und im Bett lag und vom Bett aus Alone in the Dark 3 mit angeguckt habe.
Deine berühmte bis heute anhaltende Angst vor Maultrommeln wurde geboren.
Ich hatte halt zum Glück immer die Nachbarskinder und die Freunde, weil dadurch bin ich immer an alles gekommen, was ich halt dann sehen wollte, weil ich weiß auch noch, irgendwann kam einfach von so einem Nachbarskind, hatte ich einfach so eine, diese, die auch hier hatte, diese CD-Pakete mit den Klarsichtfolien drin, wo du einfach 200 CDs reintun konntest. Wie
selbstverständlich das damals
war. Genau, und da habe ich einfach dann so ein Paket bekommen, wo so 200 PlayStation 1 Spiele oder so, oder 50 oder 100, als Kind wirklich wie Tausende drin waren.
Endlos.
Unter anderem halt Resident Evil 1, wo ich halt wirklich ganz am Anfang den gespielt habe, bis der erste Zombie kam, fuck this, und das habe ich dann nie wieder angemacht.
Ich wäre nicht über das Intro hinausgekommen.
Ja, das habe ich, also ich weiß noch, ich kann mich noch dran erinnern, durch dieses Haus gelaufen zu sein, aber es war überhaupt gar keine Möglichkeit, machen konnte.
Ich hatte komischerweise nie diese, also ich kenne die natürlich, diese Klarsichtfolien, Ordner und so weiter und so fort. Ich hatte die nie, ich war schon immer zu sehr, Tom wird es bestätigen können, zu unordentlich für sowas. ich hatte einfach Spindeln. Ich hatte Spindeln auf den 200 Disten aufbauen und dann habe ich halt einfach so.
Aber ich kann mich wirklich daran erinnern, wie das auf dem Schulhof so gang und gäbe war. Hier ist Half-Life, hier ist Doom.
Ja,
und das war so, hat man nicht wirklich viel drüber nachgedacht.
Dann kam Steam!
Ich war eine Zeit lang ein ziemlich cooler Boy, weil ich mir ein recht umfangreiches Cheatbuch gekauft hatte. Mhm. Und ich hatte für viele der Spiele, die bei uns zirkulierten, hatte ich Cheatcodes. Und man musste aber zu mir kommen, wenn man die
wissen wollte. Das ist super lustig.
Das war nicht nett. Das war der Cheat. Hey, Leo!
Ich habe erstmal ganz genüsslich jedes Heft aufgeschlagen.
Ja, also man kann mich entweder interpretieren als der weise alte Zauberer, der irgendwas nachschlägt, oder halt als der Hehler, der irgendwie.
Also ich habe eher gedacht an Watcher Bai.
Ja, so dann halt. Ne, so, hey, willst du einen Cheat? Als du erzählt hast, deine ersten Berührungen mit Kampfspielerfahrung, habe ich auch schon 100-mal erzählt, glaube ich, in unseren Formaten, aber ich erzähle es auch immer wieder gerne, auch auf einer dieser Urlaubsinseln, auf irgendeiner der Kanaren oder sowas. Meine erste Berührung mit einem Street Fighter 2 Automaten, der alle 5 Minuten einen Gratis-Credit rausgespuckt hat, sodass man nicht bezahlen musste, um spielen zu dürfen. Und vielleicht auf derselben Insel, vielleicht auch auf einer anderen, keine Ahnung, jedenfalls nicht am selben Ort, aber auch auf einer dieser Urlaubsinseln ein Arcade-Automat mit, ich glaube, Blizzards Superman-Spiel. Auf jeden Fall ein Superman Beat'em-up Brawl Side-Scroll-Dingsbums. Wo ich meine Mutter genötigt habe, das mit mir zu spielen. Ich habe mir das von Blizzard mal angeguckt und es sieht verdammt so aus. Es könnte das gewesen sein.
Dann war das Blizzard, die früher Silicon in Synapse hießen?
Könnte sein, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig. Das würde mich mal interessieren, weil meine Arcade-Erfahrung beschränkt sich auch nur auf Urlaubsinseln. Ja. Teneriffa und Portugal, wo die in den Hotels immer Arcade-Automaten hatten.
Die berühmte Insel Portugal.
Ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht.
Bevor es jemand in die Kommentare schreibt, lass es mich doch einfach sagen.
Besser direkt hier korrigieren. Und in Deutschland kann ich mich gar nicht erinnern, jemals Arcade irgendeine Berührung mit zu haben. Nee, hast du da irgendeine Erinnerung dran, Robin, dass du mal an einem Arcade-Automaten saßt?
Gab's bei mir nicht. Ja. Also, da war ich zu alt für, zu jung für, glaube ich. Also selbst wenn ich halt irgendwo anders war und da was war, also ich erinnere mich noch an dieses, es gab dann doch diese großen Hallen, wo du dann drin rumklettern konntest und so Spielländer halt. Ja. Und da gab es eine Ecke mit auch dann Playstations, nicht Arcade-Automaten, wo dann Heart of Darkness spielen Konsolen konnte. Standen, genau. Ja. Also Arcade-Automaten sind mir tatsächlich gar nicht bekannt. Blizzard war mal Silicon and Synapse bis 93, ja.
Okay. Ja, also es
und dann waren sie die Chaos Studios für 2 Jahre.
Richtig.
What?
Chaos Studios.
Das wusste ich auch nicht. Chaos Studios? Oh, Jesus, das ist das Edgelord.
93 und 94 waren sie die Chaos Studios.
Mir sind noch 2 Sachen eingefallen zu diesen Anekdoten, die ich noch unterbringen wollte. Erstens, Spiele, vor allem eine bestimmte Spielkonsole, haben bei mir noch einen besonderen Stellenwert, nämlich die Dreamcast. Ich hatte nie eine, aber ein Freund von mir hatte eine und die hat er mir ausgebockt. Und die Dreamcast war das erste Mal, dass ich privat in meinen eigenen 4 Wänden ins Internet gegangen bin. Das war mit einer Dreamcast.
Super.
Das war nicht das allererste Mal, dass ich ins Internet gegangen bin, weil ich war vorher schon mal auf einer IFA und da gab es Rechner, die angeschlossen waren und da bin ich in Chaträume gegangen und hab halt irgendwie.
Bei mir war es wirklich erst auf dem PC.
Ja. Nee, aber es war tatsächlich mit der Dreamcast. Wir haben Chuchu Rocket gespielt und zwischendurch sind wir ins Internet gegangen mit dem Scheißding. Es war langsam
und
es war
qualvoll. Habt ihr euch die Highscore-Listen von Shenmue angeschaut?
Nee, wir sind tatsächlich richtig ins Internet gegangen und haben gesurft und so.
Ich kann mich noch an die erste Chat-Kontaktfreundin erinnern, die ich jemals hatte im Internet. So eine der ersten, mit der ich da jemals geschrieben habe.
Ich aber auch.
Dark Berchi, hier ist sie, das weiß ich noch.
Dark Berchi.
Aber das würde zu sehr ins Detail gehen.
Bei mir war es in Ragnarok Online und sie hieß Shiori.
Das ist so blöd.
Das war einfach ein
Charakter. Ich kann mich an so viele wichtige Dinge nicht erinnern, aber an den Blödsinn.
Damals habe ich aber auch super selbstverständlich in Ragnarok und auch in World of Warcraft einfach Leute angequatscht. Wenn ich heute diese.
Ich habe da auch super selbstverständlich meine Adresse reingeschrieben. Tatsächlich.
Okay, das habe ich nicht gemacht.
Irgendwann so, das meinst du dann der, weil das war in diesem Internetcafé.
Oh,
so, weil das war ja auch jemand, der im Dorf wohnt. Meinst so, Robin, übrigens, ne, nicht die Adresse. Das ist Internet, okay.
Das ist mutig.
Das
weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch, in diesem Chatroom auf der IFA, meiner ersten Internet, ich weiß noch, welchen Nickname ich mir in diesem Chatroom gegeben habe. Wood21, Wood wie Holz.
TTG okay. Master. TTG stand für nichts, klang cool.
Bei mir war es Noah 88, weil da gerade Noah im Fernsehen lief, die Anime-Serie.
Oh Mann, so, kommt das daher?
Ja, es kommt von der Anime-Serie Noah.
Ja. Heißt,
und Delacroix kommt aus Chaos Legion, das habe ich auch schon mal erzählt.
Ja. Oh, Jesus. Okay.
Beides super. Wobei Noir ist, glaube ich, eine gute Serie.
Noir Sieg Wahrheit wäre halt ein deutlich besserer Name gewesen, da bleibe ich bei.
Was?
Noir Sieg Wahrheit.
Noir Sieg Wahrheit, ja, stimmt.
Aber, ja.
Naja, Sieg Wahrheit ist der beste.
Ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt gerade ganz selbstverständlich gefragt, weil ich kenne dich halt auf so vielen Plattformen als Noir mit diesem Nickname. Ich weiß gar nicht, ob das in der Tempto 3 Community oder in der Hook Community bekannt ist.
Aber wir haben es schon ab und zu mal erwähnt.
Bei Gamer-Tech
und so. Jetzt ist es das.
Das war eine Sache, die mir noch wichtig war, was die Konsolengeschichte angeht, weil die Dreamcast hat unter anderem auch deshalb einen besonderen Platz bei mir. Wie gesagt, ich hatte nie eine, aber es war meine erste Internet-Erfahrung und das ist irgendwie cool. Und eine Sache wollte ich noch erzählen, weil ich mich ein bisschen dafür schäme. Und weil das für mich ein einschneidendes Erlebnis war, weil ich was gemacht habe, was man nicht machen soll. was Verbotenes gemacht habe. Und wir haben heute schon geredet.
Du hast jemanden ermordet, um an den Dreamcast zu kommen. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo du das erzählst.
Ich war mit der Dreamcast sofort auf Childporn-Seiten. Nein.
Ich meine, damals warst du doch selbst noch jung, obwohl ja. Die Dreamcast.
Ja, jedenfalls. Wir haben heute schon geredet über gechippte Konsolen und gebrannte Spiele. Insofern ist das auch nicht mehr so schlimm. Aber es ist so eine dumme Aktion gewesen, einfach deshalb, weil das war genau so eine Scheiße, wie einem so RTL Boulevardmagazine gesagt haben, guck mal, wie einfach sowas ist oder so. Ich bin mit einem Freund in die Spieleabteilung gegangen von einem Karstadt und habe dort einen jungen Mann darum gebeten, dass er uns ein FSK 18 Spiel kauft. Oder USK. Ein Spiel ab 18 kauft.
Ja.
Soldier of Fortune.
Nee,
es war initiiert.
Das gab's gar nicht, ja.
Nee,
Crackdown.
Auch initiiert.
Ja, stimmt.
Wollt ihr wissen, was es war?
Ja.
Ja,
of course. Ja, ach so, warte. Es war so ein Sex-Villa oder Laser Street Larry oder nee. So. Nee?
Nee.
Es war ein Schade. Shooter.
Also, es muss. Nee, es war kein Shooter.
Damn it.
Ich könnte
es vielleicht. Wet the Empire, oder wie ist es?
Wet the Sexy Empire.
Wie alt kann ich gewesen sein? 12, 13 oder sowas? Ich weiß nicht, ob ihr es daher zeitlich ableiten könntet. Ihr werdet sowieso
also
nicht drauf kommen.
Also Mittel. Nee, Ende 90er dann, oder was?
Ja. Ist sexy oder brutal? Ende 90er wissen
muss. Könnte sein, ja.
Sexy oder brutal?
Unreal Tournament.
Oder beides.
Wegen Brutalität.
Also ach so, wegen okay. Gewalt. Ja, nee, dann komme ich bestimmt nicht drauf.
Ja. Und es war kein Shooter?
Es war kein Shooter.
Phantasmagoria?
Nein.
Schade. Das war ein cooler Tipp.
War es ein Adventure?
Nein.
Nee, da muss ich was sagen.
Es war Jagged Alliance 2.
Oder welche?
Das war, ach so, ja.
Jagged Alliance 2 hatte so grafische Darstellungen wie Köpfe platzen so.
Da wäre ich nicht drauf gekommen.
Nee.
Nicht so skandalös, wie ich mir gewünscht hätte.
Ja, nee, nicht so, nee, das nicht. Es geht auch nicht um das Spiel und so weiter und so fort, aber für mich war das damals, ich war immer ein sehr, sehr braves Kind. Und ich habe selten mal irgendwie, also sowas wie zum Beispiel die PlayStation zu chippen und Spiele zu brennen und so weiter und so fort, das ging von meinen Eltern mindestens so sehr aus wie von mir. Ja, und so weiter.
Ja,
so
ja war, klar, bei mir auch.
Ja,
ich habe Geld gespart, gab kein Bewusstsein dafür.
Ja, eben, und klar. Und
ich glaube, meine Eltern wussten das einfach nicht.
Ja, doch, die haben
und wenn sie es gewusst hätten, dass das illegal ist, hätten sie mir gesagt, nee, mach, hör auf.
Ja.
Ja, nee. Also jedenfalls, aber das war eine Sache, die habe ich ohne das Wissen meiner Eltern heimlich gemacht, mit meinem Freund zusammen. Es war wie eine Verschwörung.
Okay.
Und es war halt in der, ich war relativ
das
oft.
Das hat es nur besser gemacht.
Ja, also irgendwie schon. Und es war, und es war halt, wie gesagt, eine Spielabteilung von einem, vom Karstadt. Ich weiß aber nicht mehr, war es Karstadt? Das muss Karstadt gewesen sein. Und ja, es war weird. Und irgendwie.
Das ist das Skandalöse, was du gemacht hast. Ich dachte, ihr habt den Mann dann noch irgendwie.
Ja, und dann habt ihr eine Säure aufgenommen.
Ja,
ich dachte, jetzt kommt was, dass du so ein Spiel geklaut hättest oder sowas.
Ja, ich dachte, ach.
Ja, aber für mich war das schon, also dadurch, dass ich nie geklaut habe oder sonst, ist das Schlimmste, was ich gemacht habe. Okay. Ist so ein bisschen, als wenn Theresa May erzählt, dass sie durch Weizenfelder gelaufen ist. Das ist das Schlimmste, was sie je gemacht hat. Ich weiß, es ist kein großer Deal oder so, aber es ist mir so hängen geblieben. Und ich erinnere mich auch noch an den jungen Mann. Der junge Mann, der kann nicht älter als 20 gewesen sein oder so. Das war so ein, mit so einem Backpack und so. Wirst du uns das kaufen?
Ja, das ist aber cool.
Ich habe da eine weniger coole Geschichte, nämlich, dass wir uns Herr der Ringe 3 angucken wollten. Also, letzten Herr der Ringe-Film, waren dafür zu jung. Haben gefragt, ey, kannst du uns da mal sagen, wir sind deine Kinder? Er hat gesagt, nein, dann muss ich wieder nach Hause gehen.
Ja, es geht
auch nee, so. Wir sind nicht nach Hause gegangen. Wir sind nicht nach Hause gegangen, sondern es gab drei Schlangen. Wir sind für eine andere Schlange gegangen und der andere an der Kasse hat sich dafür nicht interessiert und uns reingelassen. So war das.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch deshalb, weil, wie gesagt, es war wirklich zu der Zeit, haben Boulevardmagazine, sowas wie Explosiv oder so ein Scheiß, haben genau so eine Sache gemacht. Wie einfach haben es Kinder, an gewalttätige Medien zu kommen und so weiter und so fort.
Und Leo so, Scheiße.
Ich hab mich. Hab ich mich gefilmt?
Nee, da
Frau Kolodo, ich hab mich gefunden.
Alter, da habe ich doch die Idee her, Mann. Ich habe mir das angeguckt und dachte, danke, Birgit Schrohmacher, dass wir das direkt mal umsetzen. Oh Mann, ey.
Oh, dazu habe ich zwei Sachen. Extra, einmal,
ja.
Ich habe erst vor gar nicht allzu langer Zeit hier kamen zwei Kids auf mich zu und meinten, unsere Eltern sind gerade verreist, kannst du uns zwei Sprühdosen holen, weil die da vorne nämlich so Farbsprühdosen verkaufen. Habe ich nicht gemacht. Und
das ist für Sprüh, also dürfen Kinder keine Sprühdosen kaufen?
Ja, scheinbar nicht.
Naja, also ich Graffiti-Spray. Mein, du kannst ihnen halt jeden Verkauf verwehren, wenn du möchtest. Ja, ja, du bist ja nicht verpflichtet, ihnen was zu verkaufen. Und es kann
vielleicht
durchaus sein.
Vielleicht sind sie in den Ladengang. Hallo, wir würden gerne die Wände verschmieren. Haben Sie Sprühdosen? Nee,
du, selbst wenn sie das nicht so sagen, aber wenn zwei Kinder zu dir kommen und fragen, dürfen wir zwei Farbdosen kaufen? Ja, ja. Und sagst du als Lampe, ist das vielleicht auch eher, vielleicht nicht.
Und das andere, dass ein Kumpel von mir, der in der gleichen Klasse war wie ich, aber der war sehr groß gewachsen und hatte eine sehr tiefe Stimme. Der war mit 12 schon wie ein 18-Jähriger im Wesentlichen. Und der hat mir auch einmal dann quasi, statt dass ich es gemacht habe, ein Spiel gekauft, weil bei ihm wurde nicht nachgefragt nach Ausweis.
Genau, den Kumpel hatte ich natürlich auch. Über den bin ich zu Gott sei Dank an Half-Life 2 gekommen.
Ich bin über den an das wunderbare Spiel Oni gekommen. Bungie, das sie so zwischen Halo gemacht haben. Das ist gar nicht so schlecht, aber auch nicht so richtig.
Hat man bei Time dreimal gespielt?
Ja. So ein Anime.
Ja, das Cover ist mir immer hängen geblieben.
Genau, das war so ein bisschen Richtung Ghost in the Shell.
Ja, dynamische Anime-Pose, violettes Haar.
Genau.
So. Wollen wir es an dieser Stelle dann mal auslaufen lassen?
Ja, genau. Ich würde auch sagen, hast du noch was, Leo? Weil du meintest,
ich habe ja nur schon genug verlängert hier, aber
nee. Ja, theoretisch, glaube ich, wir könnten von Anekdote zu Anekdote springen. Genau. Und es macht ja auch Spaß. Ich habe ja auch noch mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber man muss jetzt nicht alles unterbringen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass das auch so instant so ergiebig wird.
Ja, ich auch nicht gedacht.
Weil man so von einem zum anderen springt.
Und es ist so ein schönes persönliches Thema irgendwie. Ja, nicht nur lernen wir uns besser kennen, wenn wir drüber reden, sondern auch die Zuhörer lernen uns besser kennen. Und ich glaube, so eine Anekdoten und diesen Weg zum Gaming hin, da hat jeder was. Mein erstes selbst gekauftes PC-Spiel zum Beispiel war für mich auch was ganz Besonderes. Das war übrigens Worms, falls es euch interessiert.
Worms habe ich mir auch selbst gekauft. Worms United.
Nee, bei mir war es das erste. Allererste.
Das ist doch Worms United, oder nicht?
Das ist einfach nur Worms.
Hieß das nicht Worms United?
Ich würde mich wundern, wenn das erste Worms nicht Worms heißen würde.
Es ist einfach nur Worms.
Okay, ich weiß aber, dass das im Wesentlichen das erste Worms war, noch mit dieser Nicht-Cartoon-Grafik.
Achso, dann war es vielleicht, vielleicht war es dann schon zusammen mit dem Add-on. Weil das
das kann
Add-on
sein.
Und dann war das vielleicht diese,
ja. Es war so eine weiße Packung, das war vielleicht schon ein spezieller Release.
Ja. Whatever, also jedenfalls, du hast recht, man könnte noch sehr viel so erste Gaming-Erfahrungen und Gaming-Firsts und sowas, aber nee, ich fand's auch. Das Thema, der Vorschlag kam von mir, glaube ich.
Genau,
der und kam von mir. Ich dachte auch so, ja, mal gucken, wie viel dabei rumkommt, aber ja, bei so drei so Nerds wie uns, da kommt schon eine ganze Menge
sehr,
zusammen.
Sehr cool.
Dann ich versuche gerade herauszufinden, was Worms United ist, aber es ist nicht aufgelistet in der offiziellen Liste der Worms-Spiele.
Da müsste man noch.
Also, es kam 1995 raus, im gleichen Jahr wie das erste Worms. Aber das erste Worms hieß Worms. Vielleicht ist das irgendwie ein Port gewesen. Ist das vielleicht ein PlayStation-Port gewesen oder
nee,
so?
Nee, es war schon die PC-Version.
Ja, beim selben Jahr kam halt Worms Reinforcements, das war ein Add-on. Und
dann wird es das bestimmt
dann
gewesen.
Dann ist Reunited vielleicht einfach das gemeinsame Verkaufsding, keine Ahnung.
Wie dem auch sei. Vielen Dank, dass du dabei warst, Leo. Dich kann man besuchen auf twitch.tv/thegermanguy mit Z vorne und auf dem gleichnamigen YouTube-Channel. Du streamst am Sonntag 14 Uhr. Danganronpa ist gerade das Thema. Ansonsten war es
Dienstag 17 Uhr.
Und nee, stimmt. Ist es nur noch Dienstag 17 Uhr inzwischen? Oder?
Mittlerweile ist es Dienstag 17 Uhr, sonntags 14 Uhr.
Okay, ja,
genau. Und weitere Termine eventuell, falls ich reich bin und
flexibel
es mir leisten kann.
Alles klar. dann soll es das jetzt gewesen sein. Vielen Dank für euren Support. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht, auch für euch. Ihr könnt uns auch gerne natürlich eure alten Storys schreiben oder uns korrigieren, falls wir an irgendwas falsch erinnert haben.
Oder erinnern uns falsch!
Was für schön passiert
ist. Hallo, hier sind Lisa und Daniel.
Okay, das ist ganz cool. Bis
die Kassiererin aus dem Karstadt. Du kommst sofort hier und gibst dieses Spiel zurück.
Endlich haben wir dich gefunden. Tschüss.
Ciao. The Manhunt continues.